Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 101. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Und der GeForce RTX 5090 Founders Edition im Test.
Richtig, das Embargo ist heute gefallen. Wir gucken auf den Artikel, das ist der Auftakt zur neuen 5000er oder 50, RTX 50 Series, wie es Nvidia ja nur noch nennt. Und wir sind da immer völlig verloren und nennen es mal so und mal so. Der Auftakt, den Nvidia sich heute ganz exklusiv gegönnt hat, denn es gibt heute nur die Tests zur Founders Edition. Die Tests von Custom Designs, egal wie viel sie kosten werden, erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Und ja, wir reden heute über den Test, den zu 99,99% Wolfgang in einem absoluten Husaren-Hit runtergerissen hat. Und es sind wirklich 15 Seiten geballte Infos, Benchmarks, Messwerte, Analysen ohne Ende. Wer sich dafür interessiert, findet bei uns, ich glaube, fast alles zum Thema. Und der muss ein bisschen klicken, der muss ein bisschen lesen, der muss ein bisschen Diagramme anpassen.
Aber der muss erstmal das Inhaltsverzeichnis überscrollen, das wahrscheinlich irgendwie zwei Seiten groß ist oder sowas auf einem normal auflösenden Bildschirm.
Also, das ist heute unser Thema, die RTX 5090 Founders Edition im Test. Und im Anschluss verlosen wir noch die drei Tassen, die wir ja im letzten Podcast versprochen hatten, unter all denen zu verlosen, die uns Feedback zur 100. Episode CB-Funk geben. Ja, fangen wir an, Fabian. Die GeForce RTX 5090 Founders Edition von Nvidia im Test. Du hast es schon gesagt, ein irrsinnslanges Inhaltsverzeichnis. Die erste Seite fasst nochmal alles zusammen, was wir schon in zwei Podcast-Episoden, in unzähligen Artikeln über die letzten Tage zum Kühler, zu den neuen Blackwell-Features und so weiter und so fort besprochen haben. In a nutshell, 5090, das neue Topmodell, der 4090-Nachfolger, ein 33% größere GPU, 27% mehr theoretische Rechenleistung, neue Tensor-Cores, neue Raytracing-Cores, exklusive DLSS 4 Multi-Frame-Generation, Neural-Shader, alles schon bekannt, alles schon gewusst. Auf einen Aspekt in den technischen Daten wolltest du noch eingehen. Ich scroll mal ein bisschen runter, auf zwei Aspekte. Einerseits die GPU-Größe und dann der Cache, denn da gab es bis zuletzt noch ein bisschen offene Fragen.
Also bei der Chipgröße hatten wir sehr viele Gerüchte, aber ich glaube offiziell auf dem Papier von Nvidia bestätigt, dass es 750 Quadratmillimeter sind, hatten wir noch nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob es auf Tech Day schon gefallen ist, aber da war ja Wolfgang nicht, weil er ja gestrandet ist auf dem Weg dahin.
Also nochmal 150 oder ja 141 Quadratmillimeter größer als auf der RTX 4090, der AD102. Und damit dann wirklich schon Richtung maximale Größe eines monolithischen Dies. Also die EUV-Lithografie-Belichtungsmaske sind irgendwie 800 bis 850 Quadratmillimeter. Ein bisschen Spielraum braucht man sowieso. Also viel größer kann ein GPU-Chip nicht werden.
Im aktuellen Belichtungsverfahren, ja.
Das ist ein Monster. Man sieht es auch bei den Transistoren. Jetzt 92 Milliarden statt 76 Milliarden. Also auch da haben wir nochmal zugelegt. Und sogar auch, und da gab es im Vorfeld ein paar Spekulationen, gerade beim Vergleich der kleineren Karten, wo hier die Specs jetzt auch erstmals vollständig in der Tabelle drin sind, dass man vielleicht weniger Cache hat und deswegen auch die Bandbreiten so enorm gesprungen sind. Also die Bandbreiten die über den V-RAM. Aber nein, wir haben tatsächlich mehr Cache. Also von 74 Megabyte Level 2 Cache bei der 4090 sind wir auf beinahe 100 Megabyte, 98 Megabyte Level 2 Cache gegangen bei der 5090. Das Teil ist in Zahlen betrachtet ein absolutes Monster. In jeglicher Dimension, also es gibt vielleicht bis auf den Takt oder so, gibt es hier keine Zelle in dieser Tabelle, wo man sich die 5090 anschauen kann und nicht sagt, boah, das ist superlative.
Ja.
Aber schafft sie das auch in der Praxis, in Spielen?
Genau, das war die große Frage, die wir uns jetzt alle gestellt haben, bis
seit,
heute.
Seit zwei Jahren oder 26 Monaten stellen wir uns diese Frage und heute kriegen wir die Antwort.
Soll ich mal auf die zweite Artikelseite hüpfen? Mache ich ja, das mal. Denn klar, die Erwartung
lass
war
einsteigen.
33% mehr Shader, fast die doppelte Speicherbandbreite, wobei man da immer nicht weiß, bringt das überhaupt was in Spielen? 27% mehr Rechenleistung auf dem Papier und neue Shader, eine neue Architektur. Neural Shader, gut, die selber werden jetzt noch nichts zu der Mehrleistung beitragen, weil die brauchen dann letztendlich angepasste Software, sei es dediziert oder dann über eine spätere DirectX-Version Anpassung. Aber vielleicht hat sich ja doch noch was bei Blackwell getan. Wir haben letzte Woche schon über FP und Int-Leistung gesprochen. Da hast du schon gesagt, naja, die Anpassung sehe ich eher nicht in Spielen ankommen. Aber die Frage war, springt sie höher als 27% auf dem Datenblatt oder tut sie es nicht? Und jetzt gucken wir doch mal in unser erstes Performance-Rating UHD, Zielauflösung UHD. Da sind ein paar Spiele drin, die ja auch mit DLSS-Quality gefahren werden.
So die Hälfte.
Ungefähr die Hälfte. Aber wenn wir uns diesen Parcours angucken, sehen wir, welchen Leistungszuwachs zur 4090, Fabian?
Bei Resterreiserlast, also wenn man kein Raytracing anschaltet, was auf der 5090 ein bisschen seltsam anmutet, aber wenn man das nicht macht, dann haben wir 24% mehr FPS. Das ist also unsere Baseline für die 5090 zur 4090. Der Generationensprung ist diesmal 24% groß. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen aufteilen, denn man muss hier wirklich differenzieren. Die 5090 präsentiert sich teilweise ganz anders. In manchen Szenarien ist der Sprung mehr als doppelt so groß als in anderen. Aber diese 24% als Mittelwert, die kommen schon ziemlich gut hin.
Ich bastel wenn mal gerade was noch an unseren tollen Diagrammen. Da kann ich ja oben immer auf so Bearbeiten klicken. Und ich wähle mal alle Benchmarks. Es sind, glaube ich, 19, die in dem Fall eingeflossen sind, weil zwei von den 21 Spielen, die Wolfgang testet, die können ja nur mit Raytracing getestet werden. Ich wähle jetzt mal alle Spiele ab, die mit DLSS Quality getestet wurden. Oder hier ist da auch so ein TSR-Titel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es ist nicht über die Hälfte. Wenn ich die abwähle, kommen wir zu einem Leistungszugewinn. Also es ist dann wirklich nativ UHD gerendert. Das erhöht die Last ja noch mal etwas weiter auf 26%. Ja, das vielleicht auch
also
noch
statt 24, 26.
Also quasi die 27%, die sie auf dem Datenblatt an Teraflops zulegt, sehen wir auch in der Praxis, kann man jetzt sagen, wenn der Chip gut gefordert wird. So, ohne Raytracing.
Ja, und jetzt hast du schon zwei Problemstellen angesprochen. Zum einen, wenn der Chip gut gefordert wird, und zum anderen Raytracing. Kommen wir erstmal zu Raytracing. Man sollte ja jetzt denken, auch kommend von den letzten beiden Generationen, dass wir mit Raytracing vielleicht einen größeren Sprung haben, auch wenn Nvidia ja die Raytracing-Kerne wieder in ihrer Ray-Intersection-Leistung verdoppelt hat und generell aufgebohrt hat.
Ja.
Tatsächlich zeigt sich hier aber ein seltsames Bild, weil der Leistungssprung von der 4090 kommend mit Raytracing nicht so groß ist, nämlich nur 22%. Ja. In dem Fall hier in UHD mit teilweise Renderauflösung in einigen wenigen Fällen WQHD.
Ja, wobei, wenn ich da nur die beiden Titel 1 beziehe, die mit TAA Native gerendert wurden, dann sind es 23%. Also da sehe ich
jetzt. Es macht da jetzt keinen großen Unterschied. Ist der Leistungsvorsprung also 22%. Jetzt ist UHD die Auflösung, die es, ja, also klar, man kann jetzt über 8K oder was oder 5K spekulieren, aber das ist keine Alltagsrealität für Spieler. Es ist UHD, aber im Rahmen dessen, was man so kennt und auch bekommt als Monitor, das Best-Case-Szenario für eine so große Grafikkarte, das aber nicht mehr unbedingt auch das realistischste Szenario ist. Denn selbst wenn man in UHD spielt, ich habe es gerade schon angesprochen, oder du ja auch, mit DLSS senken wir die Renderauflösung. In dem Fall hier haben wir eine Kombination aus nativen UHD und mit DLSS Quality dann halt eben WQHD als Renderauflösung. Wenn wir jetzt noch stärkere Raytracing-Modi wählen, aus Gründen, zum Beispiel, weil die Rohleistung fährt. Ne? Also da können wir direkt mit der Tür ins Haus fallen. Der Generationssprung, der ist nicht so groß, thematisieren wir gleich nochmal, aber wir werden in den nächsten zwei Jahren auch immer wieder die Situation haben, dass die Rohleistung nicht ausreicht. Wenn wir Pass-Tracing-Spiele haben, nutzen wir heute schon DLSS-Performance. Wenn DLSS Super Resolution mit DLSS 4 sowieso besser werden soll, wird es einfacher, aggressivere Raytracing-Modi zu wählen. Und zu DLSS 4 kommen wir gleich nochmal. Und wir sehen sowieso in Statistiken oder in unseren Umfragen, dass immer mehr Leute DLSS-Upsampling verwenden. Wenn wir also aggressiveres DLSS annehmen, sei es Balanced, wo wir dann als oder Performance, wo wir dann mit der Renderauflösung Richtung Full HD gehen, was in UHD immer noch gut aussieht. Es ist nicht so, dass man das nicht machen kann. Es sieht heute schon, auch mit DLSS 3, kann man Balanced und Performance verwenden in UHD. Es ist kein Totalausfall, wie es in niedrigeren Auflösungen teilweise der Fall ist. Dann kann man sich, stellvertretend die Auflösungen, die Ergebnisse, die FPS-Ergebnisse in den nächsten beiden Diagrammen anschauen, Performance Ratings, nämlich einmal in UWQHD
ja,
und in
21
WQHD.
Zu 9. Genau.
Also Full HD kann ich direkt vorwegnehmen, gibt es an dieser Stelle nicht. WQHD ist das neue Full HD, die neue Baseline, wo sich alle Grafikkarten stellen müssen. Full HD bei einer solchen Grafikkarte wie bei der 5090 zu messen, ist witzlos.
Ja,
sehen wir jetzt auch gleich,
genau,
warum.
Lass uns doch zu WQHD springen und da sieht man, warum es witzlos ist. Dann fangen wir doch ganz unten nochmal an. WQHD, auch da teilweise schon mit DLSS Quality in 6 Spielen getestet, haben wir ein
Leistungszuwachs. Also Full HD als Renderauflösung.
4090 zu 5090 von 16%. Ohne Raytracing und in den Raytracing-Titeln von 9%.
Ja.
Da spielt dann noch ein anderes Problem rein oder ein anderes, ja, was heißt denn Problem? Aber das eine, was wir schon angesprochen haben, ist, je geringer die Auflösung, desto schwieriger ist es für große GPUs, die Auslastung hochzuhalten. Aber gleichzeitig steigen auch die FPS, vielleicht nicht mehr so ganz so drastisch, aber sie steigen immer weiter an, was es auch immer schwieriger macht, für die CPU rechtzeitig Daten zuzuliefern. Und wir
genau.
haben ja im Testsystem nur ein Ryzen 7 9800X 3D. Ja, man sieht, in WQHD schafft es entweder die RTX 5090 nicht ihren Chip auszulasten und oder die CPU ist halt nicht mehr schnell genug. Beides führt zu dem, ja, von dir schon angesprochenen Ergebnis, dass man die Karte mit WQHD grundsätzlich nicht unbedingt braucht gegenüber einer 4090 und schon die hatte es ja schwer, da ihre Leistung auf die Straße zu bringen.
Ja, also die hatte immerhin noch 23% zugelegt, jetzt bin ich schon bei Raytracing, die hatte mit Raster noch 27%, mit Raytracing noch 23% zugelegt, in WQHD zu 4080, da war die Skalierung also schon unterdurchschnittlich, jetzt ist es nochmal ein Stück gravierender, gerade wenn wir jetzt Raytracing einschalten, in WQHD und wer sich eine RTX 5090 kauft und Raytracing ausschaltet, mit dem möchte ich bitte in einem Wörtchen reden, der meldet sich mal.
Ja.
Dann haben wir noch 9% mehr Leistung. Und das ist dann wirklich jetzt schon ein Niveau, wo man, gerade wenn man sich jetzt auch die Perzentil-FPS anschaut, also die 1% niedrigsten FPS, die wir gemessen haben, klar, da schlägt der Prozessor vielleicht nochmal deutlicher rein, da haben wir 6%. 6% Wachstum bei den Perzentil-FPS in WQHD, was jetzt erstmal realitätsfremd vielleicht erscheinen mag für den einen oder anderen, der sagt, ja, ich spiele ja sowieso auf UHD. Aber wenn man DLSS balanced einschaltet, dann ist WQHD mit ab und zu mal DLSS-Quality eingeschaltet der Vergleich.
Mhm.
Und selbst wenn man jetzt eine 9800X3D hat, muss man damit rechnen, dass man sich häufiger mal im Bereich der fast schon Messungenauigkeiten befindet, was den Fortschritt hier angeht. Und das ist halt das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Es ist nicht so einfach zu sagen, man kann nicht pauschal sagen, ja, die 5090 ist 24% schneller.
Oder 26%, wenn ich wirklich nativ UAD nutze in den Spielen, die wir getestet haben. Also das ist, finde ich, das ist die höchste Latte, die wir hier gesetzt haben, sag ich mal. Unser UAD-Testparcours nur mit den Spielen, die wir in UAD nativ getestet haben. Das sind 26%.
Also,
und ich habe gerade aber noch mal kurz da noch mit dem kompletten Mix waren es ja 24%. Ich habe es gerade noch mal das Gegenbeispiel gemacht. Ich habe nur die Spiele ausgewählt, die aber in UHD mit DLSS Quality getestet wurden. Und dann sind wir eben bei 20%. Das heißt, wer gerne Spiele mit UHD DLSS Quality spielt, weil er da ja auch meistens eine bessere Bildqualität mit sicherstellen kann, als nativ zu rendern, der hat halt schon da auch nur noch 20% Zuwachs gegenüber der 4090 zu erwarten.
Ja. Also wir sehen da halt auch so eine Art Dilemma, in die sich Nvidia da navigiert hat mit DLSS. Auf der einen Seite ist das ja eine Technik, die super, super toll ist, die ich persönlich ja auch immer wieder sehr begrüße und gerade in UHD sind wir ja wirklich in der Konstellation, wo ich schon sehr lange kein Spiel mehr hatte und ich glaube Wolfgang auch nicht, wo es nicht lohnenswert war, für die Bildqualität DLSS Quality zu nutzen.
Ja.
Also wo DLSS Quality, selbst wenn man die restlichen Einstellungen unverändert lässt, eine bessere Bildqualität liefert als nativ mit TAA-Kantenglättung. Mhm. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass hier die FPS steigen, sodass man eventuell mehr Spielraum hat für andere Grafikeinstellungen, dann ist die Geschichte sowieso komplett erledigt.
Mhm.
Das heißt, aktuell ist es ja schon so, dass DLSS Quality quasi gesetzt ist in UHD. Und das entwickelt sich mit besser werdenden DLSS-Modi und mit stärker steigenden Anforderungen, denn die Spiele, die werden ja weiter höhere Anforderungen haben in den nächsten 2 Jahren. Wir haben jetzt das FPS-Niveau gesetzt, dass das Leistungsniveau, meine ich, gesetzt mit der 5090. Das wird jetzt der Benchmark sein für die nächsten 2 Jahre. Ich glaube nicht, dass da was Stärkeres kommt.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Eine 5090 Ti, selbst wenn Nvidia sie bringt, wir sehen die Skalierung, mehr als 10% gehen da einfach nicht mehr. Und ich glaube auch nicht dran, wahrscheinlich eher 5 oder so. Das heißt, wir wissen, wir kriegen nicht mehr Rohleistung de facto für die nächsten 2 Jahre als das hier, was kaum mehr Rohleistung ist als die 4090 in Spielen. Wir gehen gleich noch auf harte Raytracing- und Pass-Tracing-Fälle ein, aber der Bedarf für Super Resolution und die Anwendung von Super Resolution gerade in UHD wird sich von Quality zu Balanced bewegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann muss man sich halt wirklich fragen, wie hoch fällt das Wachstum von 40 zu 50, 90 in der Praxis da noch aus? Ja.
Gutes Stichwort, das ich wieder aufgreife. Wir haben auf den 3 folgenden Seiten ja alle Spieletests einzeln nochmal separat aufgeführt. Es gibt aber hier auch noch eine schöne Tabelle, die wir uns jetzt nochmal angucken, Fabian, auf Seite 2. Also jeder, der hier weiterhin dabei ist, kann ja parallel auch gerne sich den Test nochmal zu Gemüte führen. Was mich auch interessant ist, ist, wie sich 4090 und 5090 in den 21 getesteten Spielen verhalten.
Ja.
Es schwankt zwischen 12% Wachstum, 14-15% Wachstum bis hin zu 30-35% FPS Wachstum. Man kann also nicht sagen, es ist einfach nur Ada Lovelace ein bisschen größer und dann ist es überall ein Strich. Ja, es hat sich an der Architektur, glaube ich, nicht so viel getan, dass es das begründen würde, sondern es ist, kommen wir nachher auch nochmal im Bezug auf die Leistungsaufnahme dazu, vielleicht auch wirklich so ein Auslastungsthema. Ja.
Genau, also ich meine, im Endeffekt, also Schwankungen von zwischen plus 15 und plus 35%, das ist ja jetzt gar kein so riesiger Bereich. Ja. Also dass die Grafikkarte damals streut. Sie ist immer schneller. Dass eine Grafikkarte damals streut im Bereich 20% plus minus jeweils 10%, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Aber dadurch, dass der gesehene Performance-Gewinn halt eben nur bei 24 beziehungsweise 22% liegt, UHD einmal mit Raytracing, einmal ohne. Andersrum, zuerst ohne, dann mit. Wenn wir halt von 24% als Baseline ausgehen und dann halt jeweils plus minus 10% Streuung haben, dann ist es halt, dann sind die Unterschiede halt sehr groß von Spiel zu Spiel. Es ist sehr durchwachsen, könnte man vielleicht sagen, um dann halt nicht zu sagen, vielleicht auch ein Stück weit enttäuschend. Also dieser Performance-Gewinn jetzt, was erstmal die Gaming-Leistung angeht, ohne Frame-Generation-Szenarien, zu denen wir gleich kommen, wo es auch ein paar Überraschungen gibt. Aber wenn man nur auf das schaut, was Grafikkarten früher maßgeblich ausgezeichnet haben, was die Kennzahl war, nämlich die reine Leistung in FPS,
ja, deren Notwendigkeit du aber ja auch gerade schon begründet hast, ne? Und insbesondere auch in niedrigeren Auflösungen, weil ich das ja brauche, um eine Basis zu bekommen, um dann eben, später noch Thema, Frame Generation oder Multi-Frame Generation einzusetzen. Du hast schon gesagt, frühere Generation. Wir hatten uns auch nochmal angeguckt, wie sieht es denn jetzt aus, wenn man mal zurückblickt, und du hast noch viel weiter zurückgeblickt, als ich es jetzt hier in den Artikel verewigt habe, vielleicht ergänzen wir das ja auch noch um spätere oder um noch frühere Generationen. Ich habe mir angeguckt, was waren denn jetzt Top-Modell zu Top-Modell ohne etwaige Titan-Modelle, die es ja früher noch gab, als es die 90er-Serie eine Zeit lang nicht gegeben hat. Wie hat es da ausgesehen? Und ich habe mir immer UHD angeguckt, ohne Raytracing. Da hatten wir jetzt in unserem Parcours 24%. Das ist auch der erste Parcours, der schon direkt teilweise DLSS-Quality einsetzt. Also sagen wir mal 26%, weil das war in der Vergangenheit ja nicht der Fall. UAD 26% Leistungszuwachs.
Geschenkt, und, ja.
So, der letzte Sprung in der letzten Generation war natürlich, an dem hat die 5090 jetzt zu knabbern, Fabian, oder? 65% RTX 3090 Ti zu RTX 4090.
Und das ist ja sogar die 3090 Ti, ne? Wenn man die 3090 nimmt, also die als Topmodell halt zuerst kamen, da sind wir teilweise im Bereich 75%.
Davor die Generation 2080 Ti zu 3090 Ti hatten wir einen Leistungsanstieg UHD Non-Raytracing von 51%. von GTX 1080 Ti zu RTX 2080 Ti. Und das war ja so die Generation, wo man gesagt hat, ja, okay, der Sprung ist jetzt nicht ganz so groß, aber sie hat ja die ganzen neuen Features. Das waren 35%. Und die Generation davor, 9080 Ti zu 1080 Ti, Maxwell zu Pascal, waren 75%. Und du hast noch weiter zurückgeblickt und hast
ja,
den Zeitpunkt gefunden, wo es mal weniger als
24%. Genau, also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, komm, gehst du die Historie mal durch bis zum ersten Moment, wo wir weniger als 24-26% Leistungssprung haben. Irgendwann gab es keine TIs mehr, sondern ich musste auf die 80er gehen. Mhm. Von der 480 oder ja doch 480, 4080 geht ja nicht, aber 480 zu 580. Ich weiß gar nicht, was das für Generationen waren, und es waren auch seltsame.
War das Kepler? Aber red schnell weiter. Nee,
Kepler war vorher. Das ist irgendwie irgendwas mit Termi oder so.
Nee, das Fermi war ja Fermi. Termi.
So. Es waren auch ganz lustige Performance-Rankings, weil es welche mit und ohne Kantenklettung gab. Mhm. Also man musste, es war eine andere Zeit. Aber da gab es einen Sprung, nämlich 480 zu 580, das waren nur knapp 20%, also so 18% rum.
Also man muss eine Weile zurückblicken.
Man muss über eine Dekade in die Vergangenheit gehen, um eine High-End-Top-Modell-Neuvorstellung zu finden, die einen kleineren Leistungssprung hinlegt als die RTX 5090, ja. Mhm. Selbst die 2080 Ti, du hast es ja eben schon gesagt, die Turing-Generation, die hat es ja auch schwer, weil wir auch in dem Fall einmal sehr viel Zukunft hatten, zum anderen halt auch von Pascal kommend keine Node-Shrink, also die gleiche Fertigungsstufe. Selbst da hatten wir mit, ja, 35%, die wir jetzt hier im Diagramm haben, ja, 50% mehr, als wir es jetzt mit der RTX 5090 haben.
Ja.
Bei der wir ja auch, das ist ja der Grund, aus dem wir das jetzt hier auch ein Stück weit so drastisch sehen, abgesehen davon, dass es halt sowieso immer mehr diminishing Returns werden, wir haben halt keinen Node-Sprung. Das schlägt hier halt durch. Ne? Bei der 4090 vorher war das ein sehr, 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 sehr starkes Ergebnis,
ja, von Generation von zu Generation. Zu TSMC, ne?
Also aber wir sind von Samsungs, was war das? 8 Nanometer,
ja.
Was halt vergleichbar war mit TSMC 12 oder so oder 10, sind wir zu TSMC 5 oder 4 Nanometer gegangen.
Ja, ja.
Das waren quasi zwei Node-Shrinks in einem. Jetzt haben wir keinen und ja, das wird deutlich.
Hm. Taktraten, ganz kurz, 100 MHz oder 110 MHz weniger verspricht das Datenblatt, 4090 zu 5090. Im Test, im Durchschnitt über alle Benchmarks liegen auch die protokollierten Taktzahlen oder Taktraten dann im Schnitt ungefähr 100 MHz niedriger. Aufgefallen ist Wolfgang in dem Fall auch noch, dass die Grafikkarte, obwohl sie genau wie die 4090 in fast keinem Spiel ihr Power-Target ausreizt, kommen wir auch noch zu, nicht so hoch takten will, wie das die 4090 getan hat, gemessen am jeweils möglichen Maximum. Also Wolfgang guckt sich immer an, was kann denn maximal der Chip, wenn er quasi nicht gefordert wird. Mhm. Und da ist die 5090 weiter von entfernt als die 4090. Woran es liegt, wissen wir nicht. Jetzt überspringe ich mal drei Seiten, wo wir die Einzelergebnisse in unserem Artikel haben. Und wir kommen noch mal zu Max Raytracing und Path Tracing, denn wir haben ja gerade gesehen, mit Raytracing, es sind aber auch ein bisschen weniger Spiele im Parcours, ist das alles nur so ein leichtes Raytracing den Spielen geschuldet oder um da noch irgendwie eine Vergleichbarkeit im Parcours aufrechtzuerhalten zur Konkurrenz, aber auch zu kleineren Grafikkarten, tut sich weniger als Rasterizer. Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass die Kerne nicht wirklich gefordert werden. Und da hat er sich zwei Szenarien nochmal angeguckt. Einerseits vier Spiele mit maximalem Raytracing-Einsatz und dann nochmal Path-Tracing-Titel. Und wenn wir uns angucken, erstmal zum Beispiel Alan Wake mit maximalem Raytracing, dann sieht das Ganze ja erstmal wieder positiver aus. Da haben wir nämlich 33% FPS-Zuwachs in UHD mit allerdings DLSS-Balance. Damit man da noch bei kleineren Grafikkarten auf den grünen 2 kommt, wird das halt nun mal so getestet.
Also man könnte ja quasi sagen, trotz Balance, was ja die Auslastung potenziell
wieder tankt,
runterdreht, weil der Rendering-Auflösung halt fällt. 33% Gewinn zu 40,90, und damit ist das jetzt so eine Art Best-Case-Szenario. Also mehr als 33% sehen wir eigentlich, oder signifikant mehr sehen wir eigentlich nie.
Das
Außer im
ist
3D-Markt vielleicht.
und
Aber
das ist
das
ja
ist
der
jetzt schon sehr stark.
Zuwachs an RT-Cores, der letztendlich auch stattfindet. Wir sind in Cyberpunk, da ist es FSR Quali DLSS oder FSR Quality in UHD, also es ist dann auch WQHD, da sind es 28%. Da ist die Auflösung zwar höher, aber das Ergebnis ist trotzdem nicht ganz so gut. Und in Star Wars Outlaw sind es das ist auch wieder Performance, in UHD, da sind es 23%, also obwohl die Auflösung wieder genauso niedrig ist, was der Grafikkarte ja weniger schmecken sollte wie in Alan Wake, ist dann das Ergebnis aber auch noch mal schlechter
In
als es in
Alan Wake
Alan.
war es balanced, also es ist noch niedriger.
Ach, es ist noch niedriger, stimmt. Okay, jetzt habe ich Mist erzählt. Aber Fazit ist ja, mehr Raytracing-Last schmeckt der 5090 besser als der 4090. Da sind dann die Zugewinne etwas größer als im Durchschnitt ganz ohne Raytracing, aber man sieht jetzt keinen signifikanten Vorteil durch die neuen Blackwell RT-Cores, die ja in zwei Aspekten die doppelte Leistung bieten können, theoretisch laut Nvidia.
Also
Also.
du hast jetzt gerade gesagt, es schmeckt der 5090 mehr als der 4090, was ja bedeuten würde, dass sie weniger Performance verliert mit Raytracing. Aber ich glaube, du meintest einfach
Geringfügigst.
nur, ja, also ich glaube, du
Ja.
meintest vor allem halt, dass wir über diese drei Spiele im Schnitt ein größeres FPS-Wachstum zu 4090 haben als im generellen Parcours, wo wir Raytracing auf balancierteren Einstellungen verwenden, weil ja auch alle GPUs damit zurechtkommen müssen.
Ja, und es meistens auch optisch jetzt keinen großen Unterschied mehr gibt, ob man jetzt dieses Vernunft-Raytracing-Setting einsetzt oder gib ihm alle Regler rechts.
Einen häufig sehr großen optischen Unterschied gibt es
Ja.
aber, wenn wir auf Full Ray Tracing bzw. Pass Tracing gehen. Und da sollte man ja jetzt kommend von diesen Hoch, Ultra, was auch immer Ray Tracing-Szenarien, die wir gerade hatten von diesen drei, sollte man ja quasi erwarten, dass es noch besser aussieht, dass wir uns vielleicht endlich mal so stark von der 4090 absetzen, dass man von einem Generationensprung sprechen kann. Die Realität ist aber, warum auch immer und leider, und es ist ein bisschen seltsam, eine andere.
Ja.
Also obwohl wir zum Beispiel in Alan Wake 2 wieder hier gleiche Einstellungen, aber jetzt halt Full Ray Tracing, es mit der 4090 geschafft haben, uns 41% von der 4080 Super abzusetzen, also was eigentlich eine sehr, sehr gute Skalierung ist, weit über dem, was heißt weit, aber schon ein Stück über dem, was eine 4090 eigentlich schaffen kann, im Vergleich zu einer 4080. Meistens setzt sie sich nur so um 30 bis 33% ab. Das heißt, man sollte denken, ja, die 5090 noch mal größer, die wird auch gut skalieren, aber es tut sie nicht. Sie ist nur 15% schneller, obwohl wir in UHD mit Balanced unterwegs sind, so wie vorher auch, wo wir 33% hatten. Und das ist
Ja,
seltsam, aber.
und wir sprechen dann eben ganz konkret auch in dem Fall, kommen wir Alan Wake 2, Path Tracing, DLSS Balanced, Full Ray Tracing, Zielauflösung UHD. Da hat die 4090 schafft 49 FPS und die 5090 schafft 56 FPS. Würde sie 30% zulegen, würde sie die 60 FPS knacken. So tut sie es aber nicht. Und es ist ja nicht der einzige Titel, denn das
Na,
Gleiche
genau.
ist eben auch in Black Myth Wukong der Fall, da sind es 16% Wachstum. In Cyberpunk sieht es besser aus, da sind 27% Zuwachs und in Indiana Jones sind es wieder nur 17% Zuwachs. Und wir haben dafür aktuell keine Erklärung, aber in drei von vier Spielen geht es da halt nicht so vorwärts, wie es in den Spielen im Durchschnitt vorwärts geht, sondern unterproportional.
Ja, also es wirft Fragen auf, wo man schauen muss, ob es hier vielleicht noch irgendwie Treiberprobleme gibt oder die Spiele noch optimiert werden müssen darauf oder sich das in Zukunft ganz anders zeigen wird. Einen Fingerzeig haben wir eventuell in Alan Wake 2, weil wir da schon
Ja.
dieses neue
Mega
RTX Mega
Geometry.
Geometry nutzen konnten. Und wenn man das mit einschaltet, dann sind es immerhin wieder mit Full Ray Tracing jetzt in dem Fall 30%, die wir vor der 4090 sind. Aber im Endeffekt hat sie damit dann ja auch nur das wettgemacht, was sie unerklärlicherweise verloren hat.
Ja, und wo man sagt, okay, Raytracing, das ist wieder Next Gen, da geht es wieder ein Stück voraus. Selbst mit gleicher Anzahl Kerne wird sie ein bisschen schneller sein und das sehen wir hier nicht, weil sie hat ja viel mehr Raytracing-Kerne.
Und sie sollen ja auch doppelt so stark sein, was die Ray-Intersections angeht. Können generell mehr Features.
Also,
Ich
wobei
hätte
wir sehen es nicht,
Execution
das
Tree Ordering sollte
Verhalten.
besser werden.
Wir haben es in den Benchmarks ja gesehen, sie verliert etwas 3-4% weniger Leistung als die RTX 4090. Insofern ist schon ein Fortschritt zu sehen, aber wer erwartet hat, dass die Raytracing-Leistung jetzt auch pro Kern wieder um 25, 30% zusätzlich steigt, also jetzt nicht um 100%, das hat es ja nie gegeben, wird zumindest aktuell da eines Besseren belehrt.
Ja, das war halt, denke ich, auch schon ein Strohhalm, an den sich vielleicht viele geklammert haben, wo langsam absehbar war, dass es, was die Raster-Rohleistung angeht, jetzt nicht so viel vorwärts geht. Da hatten wir jetzt vor einer Woche oder zwei schon die ersten Berichte von wegen mehr als 30% oder viel mehr kann man hier nicht erwarten. Jetzt ist es ja vielleicht sogar von diesen 30% über die wir in 2 Wochen gesprochen haben, da wären wir jetzt quasi schon froh mit unseren 26%. Da konnte man vielleicht noch hoffen, ja, aber mit Raytracing, aber nein,
Ja.
ist hier
Kommen
nicht
wir
der
aber
Fall.
zu dem eigentlich großen, richtig fetten neuen Ding bei RTX 5000, nämlich DLSS 4. Und da
Die
auch noch mal,
Software.
weil ich selbst in unserer super enthusiastischen, meistens extrem gut informierten Community sehe, dass da wieder viel Verwirrung gestiftet worden ist oder sich einfach ergeben hat. Denn Nvidia hat dieses Mal eigentlich von Anfang an ziemlich offen kommuniziert, was DLSS 4 bedeutet. Aber ich möchte es hier noch einmal kurz ansprechen, Fabian, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Mit DLSS 4 kommt neu hinzu DLSS Multi-Frame Generation, dass ich nicht mehr ein künstliches, sondern drei künstliche Zwischenbilder erzeugen kann.
Oder
Und
zwei.
das, oder ja, kann ich dann auswählen, aber mehr als eins, nämlich Multi. Und das bekommt exklusiv die neue RTX 50 Series. DLSS 4 umfasst aber auch ein völlig neues KI-Modell, was allem, was da passiert, zugrunde liegt und bringt damit auch Verbesserungen für das klassische DLSS Frame Generation mit sich, von dem die 40er-Serie oder die 4000er-Serie profitiert, die ja nur Frame Generation hat. Aber die wird in Zukunft auch das neue DLSS 4 Frame Generation nutzen können. Und dann gibt es, das ist allerdings noch Beta, auch optimiertes DLSS Super Resolution, also Upscaling. Und dieses native Kantenglättung, also DLAA, das ist auch Beta und ein optimiertes DLSS 4 Ray Reconstruction, also KI RT Denoising, was
Also
final ist und auch
Entrauschung für die
der KI-Effekt, genau.
Raytracing-Strahlen
Und diese
über Machine
ganzen
Learning, ja.
Features kriegen alle RTX-Grafikkarten. So. Und insofern war es jetzt ganz spannend, sich im Artikel anzugucken, was bringt denn jetzt erstmal das neue DLSS 4 Super Resolution Beta und das neue DLSS Ray Reconstruction, also DLSS 4 Ray Reconstruction generell, weil davon werden ja potenziell dann eben auch RTX 2000, RTX 3000, RTX 4000 Benutzer, Besitzer, Käufer profitieren. Und da gab es ja im Vorfeld schon einen allerersten Eindruck. Ich glaube, von Digital Foundry war das ja auf Basis von Cyberpunk, wo man doch davon ausgehen musste fast schon, dass demnächst Performance aussieht wie Quality. Wolfgang hat sich im Artikel, und das müsst ihr euch, liebe Zuhörer, wirklich mal selber angucken, mit Bildvergleich links und rechts, das sehr detailliert angeguckt, anhand von 4 Spielen, und nachvollziehen konnte er das so da noch nicht.
Ja, also ich weiß nicht, ob also ich befürchte, ich werde das Wort noch häufiger verwenden. Es ist durchwachsen, ne? Wir sehen durchaus in einigen Szenarien und an einigen Stellen und bei einigen Grafikelementen da den deutlichen Fortschritt, den auch Digital Foundry oder den Nvidia selbst bisher schon gezeigt hat zu DLSS 4. Also gerade wenn es zum Beispiel um so Elemente wie Maschendrahtzäune geht,
Ja.
um
Telefonleitungen.
Linienstrukturen, die rekonstruiert werden müssen, die bisher vielleicht teilweise vermatscht wurden, gerade in DLSS Performance, das klappt jetzt besser. Da gibt es Fortschritte. Man sieht auch generell, dass es ein ganz anderes Modell ist. Also die Beleuchtung wird teilweise auch anders rekonstruiert. Es ist vor allem auch anders, ohne das jetzt werten zu wollen. Wir haben aber neben diesen vielversprechenden Änderungen auch noch welche, die erklären, warum Nvidia das ganze Ding Beta nennt.
Ja, die
Nämlich
äußern sich
immer
ja,
wieder.
ihr müsst vielleicht parallel, liebe Zuhörer, dann auch nochmal den Test ausmachen oder Test aufmachen oder im Anschluss euch angucken. Alan Wake 2 sehen wir beispielsweise in der Szene, in diesem Diner, wo man ja immer wieder vorbeikommt. Schöne reflektierende Tische mit Marmoroberfläche. Das ist deutlich detaillierter. Aber man sieht dann schon auf den Fake- oder echt lederroten Ledersofern sehr viel Details verschwinden. Das sieht einfach super unscharf aus, wie durch so eine Duschkabinenwand durchgeguckt. Und es gibt, wenn man die Spielfigur sich umdreht und über die Bar hinten an die Wand blickt, wo so ein Bergpanorama aufgeklebt ist und ganz viele, sind es Speisekarten? Ich glaube, mit DLSS 4 kann man es halt einfach nicht erkennen, weil es so verschwommen ist. Und mit
Also,
DLSS 3 ist es alles knackscharf.
DLSS 4 hat häufig das Problem, und das ist nicht nur in Alan Wake so, aber hier ist es uns jetzt besonders aufgefallen, dass flache Texturen also auf mittlerer Entfernung häufig sehr, ja, das heißt sehr, dass die häufig, in dem Fall ist es jetzt sehr vermatscht, aber dass die häufig halt nicht in der Qualität rekonstruiert werden können, wie DLSS 3 das schon seit langem eigentlich hinbekommt. Weil das alles Sachen sind, also generell alles, was DLSS 4 schlecht macht, sind alles Sachen, die DLSS 3 schon hinbekommen hat. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Nvidia das irgendwann schafft, diese Qualität, wie wir sie von DLSS 3 kennen, mit den Verbesserungen von DLSS 4, die wir ja durchaus sehen, zu kombinieren. Vielversprechend ist es nämlich auf jeden Fall. In den Spielen, in denen wir, oder Wolfgang es sich jetzt angeschaut hat, bisher ist es aber eigentlich immer so, dass man sagen kann, es wird nicht besser. Es wird höchstens anders, aber im Zweifelsfall sollte man erstmal bei DLSS 3 bleiben. Das heißt also nicht umsonst Beta.
Und jetzt auch nochmal auf diese, ich blicke über die Bar-Szene zurückzukommen. Auch da sieht man ja wieder deutliche Vorteile in dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Wir haben hier nämlich eine abgehangene Decke. Und da sind diese, ja, die Streben zwischen den einzelnen Deckenfliesen sind halt auch deutlich, deutlich klarer und weniger ausgefranst mit DLSS 4, als sie es mit DLSS 3 sind. Also,
Ja.
ja, Wolfgangs Fazit, ich sehe viel Potenzial, aber dass da Beta dran steht, ist in seinen Augen absolut gerechtfertigt. Und was man aktuell auch sieht, ist, das hat er sich dann auch auf der nächsten Seite noch mit Benchmarks angesehen, es kostet ein bisschen Performance. Also es sind immer so 1, 2, 3% weniger, die bei rumkommen, wenn man sich das ganze Thema aus einer Benchmark-Perspektive anguckt. Auch daran kann vielleicht Nvidia noch eine Ecke schrauben. Der eigentliche Hintergedanke der ganzen Benchmarks war aber letztendlich Multi-Frame-Generation, Fabian. Also die Möglichkeit, nicht nur ein künstliches KI-Bild schnell zwischen zwei mit oder ohne Super Resolution gerenderte Bilder zu klatschen, sondern drei. Und das ist ja für Nvidia auch das Riesen-Marketing-Ding, weil es ist halt exklusiv auf der neuen Generation verfügbar und sorgt für gigantisch lange Balken. Auch im Vergleich zu RTX 4000 mit einem künstlichen Frame-Generation-Zwischenbild. Und
Es
es tut es
sorgt
auch wirklich.
ja, also es sorgt vor allem halt überhaupt für deutlich längere Balken, weil das ja ohne, also ich meine, ja, also es hat
Ja, das
halt so
stimmt
ein
schon.
Feature gebraucht, um die neue Generation überhaupt vermarkten zu können.
Ja.
Vielleicht kann man jetzt einmal ganz kurz noch die Bildqualität von Frame Generation abhandeln, bevor wir dann etwas
Ja.
ausführlicher zu den Benchmarks und der Latenz gehen. Wir hatten ja bisher, wo wir dann halt einen künstlichen Frame reingeschoben haben, immer noch in der Hälfte der Zeit ein, ja, auch nicht nativ gerendertes Bild, aber halt immerhin ein gerendertes Bild. Jetzt ist das mit DLSS Multiframe Generation potenziell anders. Da können wir halt nur noch zu einem Drittel oder sogar nur einem Viertel der Zeit ein gerendertes Bild haben. Das heißt, wir sehen überwiegend ja, generierte Frames. Die Befürchtung, dass die Bildqualität darunter leidet, lag also nah. Aber laut Wolfgang, ich persönlich habe es ja noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, ob du mir mal über die Schulter geschaut hast,
Ja,
aber
einmal
laut
kurz.
Wolfgang braucht man da keine Angst haben. Das funktioniert wohl, was die Bildqualität angeht, so gut, dass man da während des Spielens keinen Unterschied sieht.
Genau, also
Das
Wolfgang war da ja zum Anfang, als es die ersten Use Cases gab bei RTX 4000 in Spider-Man ist es gewesen. Also Third Person über die Schulterperspektive hatte die ganze Spider-Man-Figur ja die ganze Zeit so einen Halo-Effekt und in den Spielen, die er sich angeguckt hat, hat er gesagt, mich hat da nichts gestört, grafisch mir ist da nichts aufgefallen. Das passt und Leistung ist ja auch zu Genüge da. Jetzt kommen wir mal zu den Benchmarks.
Ja.
Denn ich kann ja ausgehend von einem nativ gerenderten Frame, wo mit Frame Generation ein künstlich generierter Frame immer zwischengeschoben wird. Also ich habe eine theoretisch verdoppelte Framerate, Best Case sind so 70% gewesen. Es gibt Titel, die haben auch nur 10, aber in der Regel, Fabian, 30-40% konnte man durch Frame Generation erwarten, ja, von 100%. Insofern war jetzt die Frage, ja, was kommt denn jetzt bei Multi-Frame Generation dann noch bei rum? Ja, so 80-87% versus Frame Generation, wobei ja auch da wieder 100% das Maximum wären. Ich hatte vorher ein natives und ein künstliches, also zwei, und jetzt packe ich noch mal zwei künstliche dazu, sind 100% Wachstum, und wir haben im Benchmark bis zu 87% mehr FPS gesehen. Also das tut echt gut, und was auch richtig gut tut, aber auch schon mit dem neuen DLSS Frame Generation, ist das Frame Pacing, was auch noch mal echt einen Fortschritt gemacht hat gegenüber dem bisherigen, was man so
kann. Genau, das wurde ja jetzt insbesondere wichtig, wo man bis zu drei Fake-Frames, sinnvoll gespaced, also mit sinnvollem Abstand und vor allem möglichst mit gleichmäßigem Abstand zwischen zwei gerenderte Frames platzieren muss. Hätte man hier jetzt Frame-Pacing-Probleme gehabt und es wären irgendwie alle drei Frames auf einen Rutsch gekommen, dann wäre das ganze Feature für die Hose gewesen. Deswegen war das jetzt wichtig, dass die gut gepaced rauskommen. Und deswegen hat Nvidia dieses Pacing jetzt auch auf die GPU geholt. Also da war bisher zeichnete die CPU verantwortlich mit dem alten Frame Generation, wie wir es bisher von RTX 30 kennen. Jetzt macht das die Display Engine der GPU.
Das war eine gute Entscheidung.
Ja. Das scheint gut zu funktionieren, ja.
So, das heißt, es sieht gut aus, es bringt Leistung ohne Ende, aber der Elefant im Raum ist natürlich weiterhin, ich kann da nicht mit 20 FPS anfangen, zumindest nicht vor Super Resolution und erst recht dann nicht, wenn ich Super Resolution nicht zur Verfügung habe, was aber eigentlich, also wenn mir das nicht gefällt. Also in einem Spiel, wo es kein Super Resolution gibt, gibt es wahrscheinlich auch kein Frame Generation, aber in einem Spiel, wo ich das aus gewissen Gründen nicht einsetzen will, aber eine extrem niedrige Framerate habe und damit auch einen sehr hohen Input-Lag, bringt es mir nichts, weil DLSS Frame 4 Multi-Frame Generation ja das gleiche Problem hat wie DLSS Frame Generation. Es kann die Latenz nicht senken. Es kann sie maximal gleich halten und wird sie im Zweifel und tut es auch immer noch ein Stück weiter verschlechtern. Und bei der 5090 ist das aber trotzdem eigentlich kein Thema. Und ich meine, deswegen kommt so eine Grafikkarte dann auch immer zum Anfang, weil hier kann ich Spiele in extrem hohen Auflösungen mit maximalen Grafikdetails unter Zuhilfenahme von Super Resolution meistens mit zwischen 50 und 70 FPS spielen. Und dann kann ich nochmal Multi-Frame Generation draufschmeißen. Und ja, wenn ich so ein Szenario habe, war Wolfgang schon begeistert davon. Ich habe zwar einen immer größeren Disconnect zwischen FPS auf dem Monitor und Input oder Input-Lag, aber wenn der niedrig genug ist, freue ich mich einfach über 200 FPS. Auf einem 240-Hertz-Display.
Also da gibt es gleich mehrere Einschränkungen, die vielleicht nochmal hinterher, aber ich würde es jetzt gerade vielleicht einmal ganz konkret an Alienware 2 hier nachvollziehen. Wir haben Full Raytracing wieder, also GPI, volle Kanne. Dementsprechend auch wieder DLSS. Ich glaube, wir hatten das in Balanced oder in Performance an. Ich glaube, es war Balanced.
Nee, ich esse es, glaube ich, gar nicht an. Das zeigt ja der native Score.
Was? Das ist UHD. Achso, du meinst ganz unten?
Ja, ja.
Achso, ja. Also ganz, ja, okay. Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also wir haben es auch einmal komplett nativ, ja.
Ja.
Da hat die 5090 eine Latenz von 95 Millisekunden. Das ist unspielbar, da müssen wir nicht drüber reden. Also was heißt unspielbar? Es sind knapp 30 FPS, also Konsolenniveau, wenn man so will. Aber ein PC-Spieler würde sich keine fast 100 Millisekunden Input-Lag geben. Das macht man nicht. Wenn wir jetzt Super Resolution anschalten, und ich glaube, das war Balanced in dem Fall, vielleicht war es auch Performance.
Ja, jetzt hab's,
will mich nicht drauf festmachen. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dann gehen wir runter und auf 39 Millisekunden.
Ja, oder Input-Lag. 41 mit DLSS4, je nachdem,
was. Oder 41 mit DLSS4, ja, geschenkt. Auf jeden Fall ist das dann halt ein FPS-Niveau von 70 FPS ungefähr. Und das ist dann ein Bereich, wo man definitiv sagen kann, jo, super spielbar. Kein Problem mehr, gerade bei so einem Singleplayer-Ding mit gemächlicherer Steuerung. Alles easy, also 40 Millisekunden sowieso, aber auch 70 FPS, kein Problem. Jetzt können wir noch Frame Generation draufschmeißen. Und wir kennen das schon, wenn wir jetzt einmal Frame Generation drauf tun, dann steigt die Latenz. Reflex kompensiert das, also Reflex 1 kompensiert das ein Stück weit immer, sodass wir jetzt hier bei
50.
50 landen. Also wir gehen von 40 oder 41 auf 50 Millisekunden. Das heißt, die Latenz steigt. Gleichzeitig steigt aber natürlich auch das FPS-Niveau. Und zwar in dem Fall jetzt auf 85 FPS, 86. Jetzt wäre es normalerweise so, wenn wir diese 86 FPS auf gewöhnlichem Wege erreicht hätten, also indem wir die
Ich
nativen
muss dich
FPS
korrigieren, du hast auf die
steigern.
Frametimes geguckt. Das sind
Ach,
120
sorry,
FPS.
du hast
Ja.
recht. Ja, ich war
Also
gerade
es sind
selber
in dem Fall
verwirrt.
auch, das Alan Wake funktioniert da wirklich super, auch mit Frame Generation. Wir haben ungefähr 70% mehr FPS durch Frame
Das Scaling
Generation
ist
on
super.
top.
Ja, genau.
Ja.
Also 120 FPS. Wenn wir jetzt auf normalem Weg von 70 zu 120 FPS gegangen wären, dann hätte sich die Latenz drastisch reduziert. Das ist ja der Grund, aus dem man in Ego-Shootern, in kompetitiven Multiplayer-Games gerne eine richtig hohe FPS haben
Nativ
möchte.
gerendert.
Nativ
Ja.
gerenderte hohe FPS haben möchte, weil damit einhergeht, dass man einen sehr, sehr, sehr geringen Lag hat, dass sich das alles sehr responsive anfühlt, was in Ego-Shootern natürlich elementar ist. Wenn wir jetzt also aber hier quasi das gegenläufige Bild haben, wir erhöhen die FPS, aber die Latenz erhöht sich auch, dann haben wir potenziell das Problem, dass sich das sehr unnatürlich anfühlt oder anfühlen kann, dass wir quasi ein sehr flüssiges Bild haben, das halt flüssig aussieht, sich aber nicht flüssig anfühlt. Wolfgang schreibt immer von einem Disconnect, und ich zum Beispiel selber kann das gerade aktuell in Indiana Jones und der große Kreis nachvollziehen. Immer mal wieder schalte ich da Frame Generation ein, auch von 70 FPS kommend, so wie es jetzt gerade hier ist. Und es ist furchtbar für mich. Also ich will dann auch aufhören zu spielen, ich kriege Kopfschmerzen, weil es sich so unfassbar unresponsive anfühlt, das macht keinen Spaß. Es kommt aber halt immer auch auf die Steuerung des Spiels an, es kommt generell auf das Spiel an. Jedes Spiel ist da ein bisschen anders, was die Latenz
Ja,
angeht, wie damit umgegangen
oder
wird,
auf die Nase
generell, wie
vorm
behäbig die
Bildschirm.
Steuerung ist. Und es kommt auch immer darauf an, wer denn da spielt. Warum sage ich das jetzt alles? Weil es halt kein Allheilmittel ist. Also jetzt hier in Alan Wake 2 mit 50 Millisekunden bei einer eher behäbigen Third-Person-Steuerung kein Problem, sagt Wolfgang. Und wenn wir dann jetzt Multiframe Generation einschalten, mit dreimal, dann gehen wir auf 53 und mit viermal auf 57 Millisekunden Latenz. Das heißt, die Latenz steigt weiter, aber nicht mehr so sehr wie initial beim ersten Schritt zu Frame Generation. Also es wird nicht mehr viel schlimmer, aber
Dafür
das
kriegt ihr noch mal 80%
FPS-Wachstum
mehr FPS.
ist umso größer. Das heißt, dieser Disconnect wird auf dem Papier schlimmer, weil die Latenz ja auch schlimmer wird, aber wenn wir immer noch auf einem ausreichend niedrigen FPS-Niveau sehen, ausreichend niedrigen Latenzniveau sind, kann es das Ganze wert sein. Im Endeffekt ist es so, so hat Wolfgang das zusammengefasst, es war jetzt nicht nur in Alan Wake, er hat sich das auch in Cyberpunk angeschaut und in Star Wars Outlaws und über die Nvidia-App das Ganze in Dragon Age erzwungen, wo es noch gar nicht nativ implementiert ist. Und das Fazit ist im Endeffekt immer, wenn sich Frame Generation gut anfühlt oder okay anfühlt, wenn man mit Frame Generation spielen kann, dann kann man auch mit Multiframe Generation spielen. Also dieser zusätzliche Latenz, ja, was heißt, also Verlust ist
Malus,
falsch,
ja,
weil
der ist
Anwachs,
super
Zuwachs,
gering.
der ist in der Regel vernachlässigbar, wenn es mit Frame Generation funktioniert. Und das liegt teilweise, es ist halt weniger davon abhängig, wie exakt die Millisekunden sich verhalten, sondern es kommt wirklich stark auf das Spiel und dessen Steuerung an, dessen Kamera und halt eben den Spieler, der spielt. Manche Leute sind da empfindlicher als andere. Ich weiß jetzt auch nicht, ich meine, ich bin auch noch mal ein gutes Stück jünger als Wolfgang, ob es vielleicht daran liegt, dass ich
Na, na,
empfindlicher bin.
na.
Ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, ich weiß es nicht. Ich persönlich bin da, glaube ich, wirklich auf der empfindlichen Seite, andere vielleicht nicht. Ich bin neidisch auf die. Aber das ist, denke ich, das große Fazit. Wenn Frame Generation funktioniert, dann funktioniert auch Multiframe Generation und dann habe ich tatsächlich fast doppelt so viel FPS. Das ist das Positive. Das andere, jetzt habe ich hier einen langen Monolog, aber das Ding ist natürlich, Multiframe Generation kann mir damit nicht mehr FPS liefern aus einem ich habe zu wenig FPS Szenario heraus. Ja, ich habe am Ende 80% mehr FPS, das heißt aber nicht, dass ich auch 80% weniger oder 40% weniger FPS da reinschmeißen kann. Es ist nach wie vor so, dass ich, damit Frame Generation sinnvoll ist, ein ausreichend hohes FPS-Niveau nach Super Resolution brauche.
Ja.
Das heißt, wenn ich DLSS Super Resolution auf Performance oder Balance oder Quality stelle, dann sollte ich schauen, dass ich das so konfiguriere, dass ich bereits je nach Spiel 50 bis 70 FPS habe, die gerendert werden, bevor ich anfange, da generierte FPS hinzuzudichten.
Ja.
Denn erst wenn ich bei 50 bis 70 FPS bin, habe ich die Latenz in der Regel so niedrig gehalten, dass es häufig gut funktionieren kann mit Multiframe Generation.
Ja.
Das heißt auf dem nächsten Schritt aber, dass ich in diesen Szenarien schon mit Frame Generation über die 100 FPS komme. Also wenn ich schon 70 FPS habe und dann Frame Generation anschalte, dann bin ich schon über 100. Das heißt, Multiframe Generation ist im Endeffekt ein Werkzeug, um in bestimmten Spielen, in denen es gut funktioniert, die Framerate von nach Frame Generation von gut 100 auf gut 200 FPS zu erhöhen.
Ja, deswegen sagt Wolfgang auch, man sollte schon ein 240 Hertz OLED-Display haben, um das genießen zu können.
Und zwar auch nur dann.
Ja.
Also dieses Feature ist speziell und so hat Nvidia es ja im Marketing teilweise auch schon angeschnitten. Ich meine halt diese Benchmarks von wegen, wir machen irgendwie aus 20 oder 27 FPS in Cyberpunk 200 irgendwas. Ist schwierig, da wird ja dann wieder suggeriert, dass es auch bei zu wenig FPS helfen kann. Aber dieses Feature hilft explizit nicht bei zu wenig FPS. Mhm. Es hilft nur die Lücke von, es ist flüssig spielbar zu, es reizt ein 240-Hertz-Display aus zu schließen, ohne die Latenz zu senken.
Ja.
Und wer kein 240-Hertz-Display hat, sondern wer ein langsames 144-Hertz-Display hat, der profitiert von Multiframe Generation eigentlich nicht.
Mhm. Gut, und die Frage stellt sich dann natürlich auch, gleich im Hinblick auf die kleineren RTX 5000, die da noch folgen werden, wo dieses Feature dann, gut, da spielt man in niedrigeren Auflösungen und muss da dann wieder mit Frame Generation 100 FPS erreichen und so weiter und so fort. Müssen wir uns alles im Detail angucken. Aber es ist eben, du hast schon gesagt, kein Allerheilmittel und auch auf einer 5090 muss auch sonst noch einiges am System passen, dass man es halt dann wirklich genießen können wird.
Aber wenn man halt genau in diese Zielgruppe reinfällt, wenn man dann so ein Display hat, dann ist es dem ersten Eindruck nach ein sinnvolles und auch überzeugendes Feature.
Was
für diesen speziellen Use Case
und auch echt das leistet, was es verspricht, während Frame Generation bis dato in Version DLSS 3 das nicht oder oftmals eben nicht auf die Straße gebracht hat.
Ja, wir müssen natürlich auch hier abwarten, wie das jetzt in anderen Spielen skaliert, aber es sieht erstmal gut aus.
Ne? Fabian, kommen wir zum Kühlsystem der Founders Edition. Viel drüber gesprochen, 2 Slot trotz 575 Watt TDP. Durch dieses Double Flow Through Design, Details dazu im Podcast 99, 100, ich glaube, wir haben beide Male drüber gesprochen.
Wir hatten noch mehrere Artikel dazu.
Ja, und jetzt war ja die Frage, kann das was? Und ja, es kann was. Gemessen unter Last bei knapp 1700 Umdrehungen auf beiden Lüftern haben wir 41,5 Dezibel in dem typischen, ich glaube, es sind 30 cm Abstand zur Grafikkartenseite. Das ist 1 Dezibel mehr als bei der 4090. Also ja, sie kann 125 Watt mehr TDP nicht genauso leise abführen wie der 3-Slot-Kühler der 4090, die 450 Watt. Und in diesem Szenario wird es auch abgerufen. Kommen wir gleich noch zu. Das Positive ist aber, dieser Lüfter nervt nicht mehr. Und du hast da auch eine 4080 Founders? Nee, du hast keine Founders Edition, oder?
Ja, ich bin da sowieso sehr heikel, weil es bei mir nicht über die 30 Dezibel gehen darf, was auch nicht so schwierig ist mit einem Strix-Kühler und 250 Watt, die ich meiner 4080 als Fußfessel mitgegeben habe. Aber ich würde mich dem auch anschließen, also dass wir jetzt hier quasi so laut sind wie eine 4090, das ist eine Dezibel, okay. Obwohl wir mehr verbrauchen und den Kühler so massiv geschrumpft haben, das spricht ja wirklich dafür, dass dieses, man kann es ja nicht anders nennen, ich finde es immer schwierig, etwas innovativ zu nennen, weil es sich immer nach PR-Sprech anhört, aber in dem Fall ist es ja gerechtfertigt. Dieser Kühler, der und generell das PCB-Design, das Kühler-Design, das ist innovativ und es funktioniert. Also da hat Nvidia echt was Tolles geleistet. Hat für mich aber den Wermutstropfen, dass sie im Vorfeld so eine Folie hatten, wo sie darstellen wollten, wie gut so ein Dual-Flow-Through-Design ist. Und sie meinten, ja, zum einen sind wir viel besser als Dual-Slot-Lösungen mit keinmal oder einmal Flow-Through. Sie hatten aber auch so eine Linie gezeichnet, wo man, wenn man die nachverfolgt hatte, da hatten wir drüber gesprochen im Podcast, bei 575 Watt hatten sie irgendwas von gut 30, also 31 Dezibel oder 32 markiert.
Ja.
Und sie hatten das nicht 5090 genannt. Sie hatten einfach gesagt, ja, das ist ein Dual-Flow-Through-Kühler. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, sie haben gelogen. Aber das war schon irreführend, wenn man jetzt drauf schaut, dass wir nicht 31, sondern 41 Dezibel haben. Und es ist ja eine logarithmische Skala. Das heißt, wir sind tatsächlich doppelt so laut, wie diese
Hatten
Folie
Sie
von
denn den
Nvidia das
Abstand
mal.
angegeben? Hatten Sie denn den
Ach, den
Abstand?
Abstand. Ja, vielleicht war es weiter weg. Das kann
Ja.
natürlich sein. Aber vielleicht haben sie auch ein geschlossenes Gehäuse und sie waren einen Meter weit weg, dann mag es hinkommen. Das stimmt vielleicht.
Aber es, also letztendlich muss man trotzdem sagen, es ist schon krass, was der Kühler leistet. Zumal, wie gesagt, in dem Szenario werden wirklich 575 Watt abgeführt. Und dieses Hochfrequent, diese Resonanz, die man immer gehört hat, seit zwei Generationen vom hinteren Founders Edition
Ja,
Lüfter, die
der eine
ist
Lüfter.
endlich weg. So dass Wolfgang sagt, ich höre die zwar ein bisschen mehr raus, das Rauschen, aber das Geräusch, es ist viel besser. So, und das ist natürlich schon gigantisch. Was sich leider nicht bewahrheitet hat, waren Vermutungen, dass ja dieses High-Density-PCB mit den allerbesten japanischen Komponenten überhaupt nicht mehr zum Spulenrasseln oder Fiepen neigt. Das ist leider nicht der Fall. Also, es kommt natürlich auch da wieder extrem darauf an. Ich habe es mir auch angehört, 3D Mark, TimeSpy war so ein Ding. Extrem hohe FPS, die auch immer mal schwanken, da hört man das schon. Und was in einem von drei Systemen nicht funktioniert hat, war der Fanstop, nämlich genau in Wolfgangs Testsystem. Er ist zweimal angehalten, der Lüfter, oder hat wahrgenommenerweise hat er das zweimal gesehen. Ansonsten lief er meistens unter Windows zwischen den Spielen und auch direkt nach dem Booten mit 1200 Umdrehungen durch. Auf zwei anderen Systemen war das nicht der Fall. Da Thema Treiberoptimierungen muss ich wahrscheinlich noch etwas tun. Wenn wir auf die Temperaturen gucken, da gibt es auch eine Neuheit. Man konnte ja bei den anderen Grafikkarten immer noch die maximale, also das Temperature Target erhöhen. Das ist jetzt aktuell zumindest nicht mehr möglich. Das ist immer auf 90 Grad gesetzt. Es gibt auch keine Angabe mehr für die GPU-Hotspot-Temperatur. Das sendet die Grafikkarte zumindest nicht oder noch kein Tool ist in der Lage, es auszulesen. Und sie erreicht in Spielelast eine Temperatur von 79 Grad Celsius. Und das
Und
ist, ja,
das war
das
der
ist,
nächste Punkt, auf den ich eben noch mit
ja.
dem kleinen Downer für den eigentlich innovativen und tollen Kühler eingehen wollte. Diese Lautstärke von ungefähr gleich laut wie der 4090 wird auch damit erkauft, dass man heißer wird.
Genau,
Und
also
zwar
das
nicht
haben sie
nur
definitiv gemacht. Ja.
bei der GPU, wo wir 10% heißer werden dürfen, sondern auch der Speicher, der geht auf 96 Grad, also der GDDR7 Speicher.
Ausgehend von 84 auf der alten
Also
Founders
da haben
Edition.
wir 14% mehr und die Kartenrückseite hat Wolfgang auch gemessen. Da ist sie sehr heiß, also bitte nicht anfassen, wenn sich
66 Grad,
irgendjemand
ne?
eine
Ja.
73.
Ja, 73, falschen Wert
Also
im
wenn
Kopf
sich jemand
gehabt.
eine 5090 Founders Edition kauft und einbaut, ja, alles gut, aber bitte wirklich nicht hinten drauf touchen. Man kennt das ja schon von normalen Grafikkarten. Die werden da schon so 50 bis 60 Grad warm. Das kann man noch berühren, das ist unangenehm, aber bei über 70 Grad weiß ich nicht, ob man da noch mal drauf touchen
Wobei, da spielt dann auch die Gehäusebelüftung eine Rolle. Aber es ist ja aktuell alles immer Ceteris Paribus, alles gleiche Bedingungen. Leistungsaufnahme, Fabian. Jetzt kommen wir zur Beantwortung der Frage, braucht diese Grafikkarte 575 Watt, wenn man darin spielt? Aber davor gucken wir noch auf den
Ich wollte gerade sagen.
Idle-Verbrauch und YouTube
Ja,
und
also
Dualmonitor und Fensterbewegung. Und da, ja.
da hat es Nvidia tatsächlich geschafft, Radeon und Intel Arc Konkurrenz zu machen, was nicht gut ist. Also Tatsächlich ist es so, wenn man sich den kompletten Leerlauf anschaut, wir kommen da von einer, also generell ist es so, große Chips immer ein Problem im Leerlauf. Je größer der Chip, desto effizienter kriegt man den zwar hin unter Lastszenarien, aber im Leerlauf muss halt trotzdem der komplette große Chip irgendwie mit Energie versorgt werden und
Die
das ist
Zylinder müssen sich ja weiter drehen. Ja.
ja so in etwa. Und da hatte die 4090 schon, wir reden jetzt hier von einem UHD-Bildschirm mit 60 Hertz, 21 Watt verbraucht, jetzt ist es mit der 5090 10 Watt mehr, 31 Watt und damit das Niveau von der Arc B570. Ähnlich sieht es aus bei einem 144 Hz Bildschirm, auch UHD. Wir kommen hier von 26 Watt auf 31 Watt, aber immerhin nicht mehr, aber auch wieder so ungefähr das Niveau, was man halt eher von einer Intel Arc erwarten würde. Wenn man sich anschaut, was kleinere Grafikkarten, aktuelle Grafikkarten von Nvidia und AMD schaffen, die sind da eher so im Bereich 10 bis 20 Watt unterwegs, beziehungsweise so im Bereich 10 bis 15 Watt, wenn man von 60 Hz ausgeht. Also man verbraucht hier mitunter doppelt so viel wie kleinere aktuelle Grafikkarten. Und wenn wir dann zum Beispiel ein YouTube-Video in SDR laufen lassen, wird es nicht besser. Da waren GeForce-Grafikkarten eigentlich bisher immer
Best
sehr
in
effizient
Class.
unterwegs. Ja, also wirklich. Und haben halt nur 20 bis 30 Watt verbraucht. Wohingegen Radeon-Grafikkarten und Arc-Grafikkarten immer so im Bereich 40 bis 70 Watt lagen, hauptsächlich. Also es gibt Ausnahmen, aber das ist so der Schnitt, den wir hatten. Und jetzt ist die 5090 da, die reiht sich nicht zwischen den anderen GeForces ein, die reiht sich auch nicht genau über den anderen GeForces ein, sondern die geht ein ganzes Stück nach oben und fügt sich irgendwo zwischen den Radeon-Grafikkarten ein und verbraucht dann halt eben 60 Watt statt so wie die
Ja.
4090 30 Watt. Mit HDR ähnliches Bild. Im Dual-Monitor-Bereich verbraucht sie auch mehr als die vorherige Grafikkarte. Bei Fensterbewegungen ist es ganz schlimm. Ein UHD 60 Hz Bildschirm, da war die 4090 bei 28 Watt, wenn man ein Fenster bewegt. Mit der 5090 sind es 70 Watt. Das
Ja,
ist
also.
sogar schlimmer als jegliche Arc- oder Radeon-Grafikkarten,
Ja,
die
und
hier noch
jetzt,
in der
also das klingt
Messreihe
jetzt
sind.
vielleicht gerade wie Apokalypse, aber es ist insbesondere, wenn man sich anguckt, was Nvidia in dem Bereich sonst geleistet hat, ist es dann doch eine negative Überraschung, dass das mit der
Ja.
5090 komplett anders läuft. Und 10 Watt mehr im Idle, können wir jetzt wieder ewig drüber diskutieren. Ich spare auch lieber jedes Watt, aber
Kann man
es
auch
ist
ewig
einfach,
rechnen, wie viel man
dass
eilt und
die Grün
spielt.
nicht bei Grün liegt, sondern teilweise bei Rot und Blau. Das ist schon eine große Überraschung. Kommen wir zu Gaming, zur Gaming-Leistungsaufnahme. Und da testet Wolfgang ja seit einiger Zeit und auch noch im neuen Parcours nutzt er Metro Exodus, die Enhanced Edition, die ja Raytracing einsetzt. Das hat er irgendwann mal gemacht, weil das ein Spiel war, was auch die neuesten Grafikkarten wirklich voll auslastet und auch die höchsten Verbräuche triggert. Und das ist auch weiterhin so,
Also ein
denn
Worst-Case-Szenario für die
genau, wir haben es jetzt auch im
Praxisaufnahme.
Worst Case genannt. Da braucht eine 4090 439 Watt in UHD und eine 5090 578 gemessen über externe Hardware. Das ist dann auch wirklich so. Anschlüsse und PCI Express Slot. Und
In UHD, ne?
in
Also,
UHD und in
ja.
WQHD haben wir 411 zu 511 Watt. Also da sehen wir auch schon wieder UHD-Thema Auslastung. Da brauchst du dann auch in diesem Spiel nicht ihre absolute Leistungsaufnahme.
Wir hatten ja im Vorfeld die Debatte von wegen, ja, sie kriegt dann halt ein 600 Watt, ein 600 Watt TDP, aber das braucht sie ja bestimmt nicht, oder? Und nee, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, es ist tatsächlich so, sie ist mit 600 oder 575 Watt spezifiziert und das ruft sie im Fall der Fälle auch in Spielen tatsächlich ab. Nicht nur in irgendwelchen AI-Workloads, nein, das ist eine Auslastung, die man auch in Spielen sieht.
Genau, und wir haben uns jetzt auch noch mal angeguckt. Wir haben halt wirklich extern gemessen, weiterhin nur in diesem, wo wir es seit Jahren messen, in Metro Exodus. Wolfgang hat aber auch noch mal alle Telemetriedaten der einzelnen Benchmarks in UAD nebeneinander gestellt. Also das, was über CapFrame X durch die Telemetrie gelockt wird, da können wir nicht unsere Hand für uns vorlegen, dass das absolut passt. Wir haben jetzt den Abgleich auch nicht gemacht in Metro Exodus, was da gemeldet wird. Das ist halt nicht im Standard-Benchmark-Parcours. Und da ergeben sich im Durchschnitt 474 Watt für die 5090 und 377 Watt, also abermals ungefähr 100 Watt weniger für die 4090. Und wir haben da alles zwischen 393 Watt in Final Fantasy und ja, gemessen oder gemeldet laut Telemetrie 563 Watt in Space Marine 2 und 538 Watt in Outcast: The New Beginning und 547 Watt in God of War. Also Metro ist nicht der einzige Titel, der am Anschlag läuft. Und die eben genannten waren auch die Titel, die, als sich Wolfgang die Taktraten angeguckt hat, letztendlich auch im Log die Meldung hatten, Power Target hackt gerade rein. Das heißt, nein, die Grafikkarte braucht nicht in allen Szenarien 575 Watt, aber sie tut es. Und im Durchschnitt verbraucht sie, Stand jetzt, ungefähr 100 Watt noch mal mehr als eine 4090, die ja auch nicht in allen Szenarien ihre maximale TDP
Ja.
abgerufen hat, aber es getan hat.
Also im Durchschnitt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem 100 Watt mehr als. Ne? Also die Richtung ist klar, sowohl beim Durchschnitt als auch beim Worst Case.
Ja.
Und
Lastspitzen haben wir dann bis zu 650 Watt versus 500 Watt gemessen. Wir messen da ja mit 1000, mit einer Frequenz von 1000 Hertz, also 1000 Messungen die Sekunde. Da mag dann immer noch irgendwas untergehen. Aber ja, wir wissen, Lastspitzen über den 12 Volt High Power Anschluss sind bis zu 1800 Watt für wenige Millisekunden zulässig, Mikrosekunden. Ja, das ist im Rahmen, das ist in Ordnung. Aber
Es
ist halt ein
markiert
neuer
schon,
Höchststand.
ja.
Ja. Und Wolfgang sagt insofern dann am Ende, es gibt ja Netzteile mit, ich glaube, 750 Watt, die haben mit 600 Watt spezifizierte 12 Volt High Power Kabel. Das wird dann einfach nicht funktionieren, wenn man auch noch eine CPU und einen Lüfter und eine SSD im Rechner hat. Man muss da wohl schon eher Richtung 1000 Watt greifen.
Ja,
Ja.
also immerhin ein Diagramm, wo wir richtig lange Balken sehen, die auch viel länger sind als alles andere.
Ja.
Das bringt uns dann halt schon zum nächsten Ding schon. Wenn wir jetzt halt hier eine Leistungsaufnahme haben, die ja im Schnitt in Metro Exodus, also im Worst Case, um 32% ansteigt und auch sonst hier um 100 Watt ansteigt, was bedeutet das für die Effizienz? Wir haben die Performance pro Watt Diagramme wie immer und man würde ja eigentlich damit rechnen, neue Generation. Wir sind bestimmt effizienter als die alten Generationen. Und wer jetzt schnell mitgerechnet hat, der weiß es schon. Nein, tatsächlich nicht. Die GeForce RTX 5090 ist ineffizienter, wenn man das so ausdrücken möchte, als die vorherige Generation in Form von 4090,
Genau,
4080,
und
4070 Ti, 4070, 4070 Super.
liegt diesem Diagramm, was wir uns gerade angegucken und was auch im Artikel eingebettet ist, liegt halt der Leistungsindex UHD, aber der gemessene Verbrauch in Metro Exodus zugrunde. Und da haben wir gesehen, das ist ja der allerhöchste Verbrauch, den wir gemessen haben. Ich habe aber gerade nochmal nachgerechnet, die 474 zu 377 Durchschnittstelemetrie Watt, die sie gezogen hat im UAD-Benchmark-Parcours, sind 26% Anstieg bei 24% Wachstum. Also auch da, ja, da ist der Rückschritt dann nicht ganz so, nicht bei 6%, aber auch da gibt es keine Verbesserung, wenn man diesen gemessenen Telemetriewerten in
Ja.
dem Fall Glauben schenken mag und
Also
den Gesamtparcours dem Gesamtparcours gegenüberstellt.
wir haben damit bestenfalls eine Stagnation bei der Effizienz. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, da haben wir nochmal was ganz Besonderes. Aber ganz kurz noch davor. Wir wissen, dass wir die Performance pro Watt verbessern können, indem wir den 144 FPS Limit einschalten. Ist bei der 5090 so eine Sache, weil wir damit ja ein Stück weit negieren, dass das Teil besonders geeignet ist oder quasi ausschließlich geeignet ist für diese UHD 240 Hertz-Geschichten. Aber wenn man es macht, wird es auch nicht besser. Ne? Also auch hier haben wir die Situation, dass alle bisherigen Mittelklasse- und Oberklasse-RTX 40-Grafikkarten effizienter sind als die 5090 mit der Situation. Zusätzlich, dass wir nicht nur wie bei maximalen FPS, also ohne FPS-Limiter, die 5090 quasi als Grenzlinie zwischen Radeon und GeForce haben, sondern
Ja.
dass wir jetzt auch von den Radeon-Grafikkarten teilweise überholt werden, was die Effizienz angeht. Und in WQHD sieht es dann furchtbar aus, aber.
Ja, da könnte die 4090 ja richtig zurückschalten, aber das gelingt der 5090 Stand jetzt überhaupt nicht. Du hast gesagt, wir haben noch was ganz Spannendes. Ja, das ist ein bisschen aus der Not geboren oder aus dem eigenen, der eigenen Erfahrung. Wolfgang testet in einem Fractal Design Torrent. Das ist ein extrem gut belüftetes Gehäuse. Darauf sind wir gewechselt, als die 4090 kam, um da sicher zu sein. Und da laufen die Gehäuselüfter mit extrem niedrigen Umdrehungen. 450 Umdrehungen laufen die beiden 180 mm Lüfter in der Front. Der Noctua wird nur mit einem Lüfter belüftet, mit relativ geringer Drehzahl. War bisher kein Problem. Und dann bei den ersten, ich wärme mal das Gehäuse auf und mache Leistungsaufnahme und so weiter und so fort und Lautstärkeermittlung, ist ihm aufgefallen, dass der Ryzen 7 9800X 3D bei 95 Grad lief. Und ja, letztendlich muss man halt so gut die Founders Edition mit den 575 Watt umgehen kann, mit dem Double Flow-Through Design. Ja, immer dran denken, dass diese Grafikkarte im Worst Case 575 Watt dissipiert und davon 0% über die Slotblende nach außen geführt werden, sondern beide Lüfter diese knapp 600 Watt Abwärme in eine Richtung schieben. Und das ist in einem klassischen ATX-Gehäuse, CPU-Kühler, VRM, möglicherweise Netzteil. Und das könnt ihr euch gerne auch nochmal im Detail angucken. Letztendlich hat Wolfgang dann noch zwei weitere Durchläufe gemacht mit Torrent-Lüfter alle auf Vollgas. Dann war das Problem wieder behoben. Und Torrent-Frontlüfter um 200 Umdrehungen auf 650 Umdrehungen angehoben. Dann war das auch kein Thema mehr, auch wenn die CPU weiterhin wärmer wurde als mit einer 4090, die 100 Watt weniger aufnimmt und wo nur ein Lüfter nach oben bläst und der andere über Umweg die Abluft nach außen führt. Aber das muss man bei 575 Watt alles im Case, also nicht mal halb Direct Heat Exhaust, sondern gar kein Direct Heat Exhaust. Und das werden die Custom Designs ja nicht anders machen, wobei die dann nicht alles direkt gegen den CPU-Kühler schieben. Das ist halt einfach nochmal ein anderes Niveau.
Ja, also ich meine, es kommt natürlich immer auf die Konstellation an. Ihr hattet jetzt einen fetten CPU-Kühlblock direkt über der Grafikkarte. Wenn man eine IO-Kühlung hat oder sowas, ist es sowieso wieder eine andere Geschichte.
Ja, dann VRM-Thema, ne? Dann bläst ja, du dann nämlich die, alles. Ja.
Wenn man die GPU vielleicht irgendwie vertikal positioniert oder ganz woanders über den Riser-Kabel, auch eine andere Geschichte. Es kommt dann immer darauf an, was das Gehäuse hergibt. Ihr hattet mit dem diesem Fractal, wie heißt das, Torrent, hattet ihr ja quasi das Best-Case-Szenario für maximalen Airflow. Das kann ja quasi von vorne nach hinten und von unten auch nochmal hochblasen, wie es will. Da kriegt man das in den Griff, habt ihr ja auch. Aber wer vielleicht noch ein gedämmtes Gehäuse von früher oder ja, sowas gut hat, der hat
kommt
sich mit deine
Heatbox schon gebastelt. Von der 4090 also, und kennt das Thema schon. Aber es ist eben ja nochmal ein anderes Level. Noch ein spannender Zusatztest.
Das war nämlich der spannende Zusatztest, auf den ich eben eigentlich hinaus wollte.
Oh, und damit sind wir dann auch fast am Ende angekommen, können Fazit ziehen.
Ja. Wir hatten das bei der 4090 ja auch schon. Die war ja mit 450 Watt, die hat ja dieses Segment vielleicht noch mehr gebrochen als vorher. Vorher waren wir ja noch mit den 300 Watt, außer 390 Ti. Und da war halt die Frage, okay, 450 Watt, brauchst du das unbedingt? Was ist denn, wenn wir hier zurückschalten auf 400, 300?
350 hatten wir. Ich glaube, 300 hatten wir damals sogar noch getestet.
Genau, ja. Und da hat sich herausgestellt, man kann das easy zurückschalten. Die wurde nämlich überhaupt nicht mit dem Sweet Spot betrieben. Wenn wir hier die Power, die Leistungsaufnahme irgendwie auf zwei Drittel runterschrauben, verlieren wir nur 10% FPS oder sowas.
Ja, und das wollten wir ja noch, genau, ja.
Und das wollten wir uns bei der 5090 jetzt auch anschauen. Ist es da genauso? Wird die auch einfach viel zu hoch, ja, mit Strom begnügt und kann eigentlich auch viel effizienter. Und da ist zum einen das Hindernis, dass man nur 400 Watt runter kann. Das ist das Minimum.
Ja, 69% Power Target. Also 300 ging nicht.
350 auch nicht. Also wir haben dementsprechend hat Wolfgang 575, 450 und 400 Watt getestet. Rasterreiser. Und wenn wir die 575 Watt als 100% uns annehmen, dann erreichen wir mit 450 Watt noch 95% dieser Leistung und mit 400 Watt erreichen wir noch 90% dieser Leistung. Das heißt, der Abfall der Leistung, wenn wir das Power Target so reduzieren, der ist immer noch so, dass man sagen kann, man gewinnt an Effizienz und man kommt dem Sweet Spot vielleicht ein bisschen näher. Aber er ist auf jeden Fall größer, also der Abfall an Leistung, als das bei der 4090 der Fall war.
Ja.
Und zum anderen ist es auch wieder durchwachsener, wie sich das in den einzelnen Spielen äußert.
Also auch noch mal konkret zu machen, interessanterweise sind 5,75 zu 4,50 sind 22%, genau wie 4,50 zu 3,50 22% sind. Und die 4090 verliert 2% und die 5090, wie schon dir angesprochen, 5%. Also das zweieinhalbfache im Durchschnitt. Und ja, je nachdem, wir haben ja vorhin schon über die Leistungsaufnahme gesprochen, wie die auch schwankt. Also es gibt Spiele, da denen tut sich gar nichts, wenn ich auf 450 Watt runtergehe. Zum Beispiel Final Fantasy, was ja nur mit 390 Watt gelaufen ist. Aber es gibt eben auch ein paar Spiele, die mit weit über 500 Watt gelaufen sind. Und da gibt es dann halt schon einen deutlich größeren Effekt, wenn ich jetzt nur noch 450 gebe. Ja, interessant zu sehen, muss sich jeder letztendlich auch wieder selber überlegen. Ich denke, ein paar Watt runtergehen schadet nicht. Ja, du hast schon richtig gesagt, die Effizienz wird auf jeden Fall steigen. Stand jetzt kommt man auf jeden Fall nicht unter 400 Watt, weil es das ist das von Nvidia, zumindest auf der Founders Edition, freigegebene minimale Power Target, was man setzen kann.
Das Problem,
Ja.
wenn man jetzt nochmal 10% Leistung verliert und man dann dieses Szenario, was wir eben skizziert haben, von wegen man hat DLSS Balanced an oder sowas, dann hat man halt nicht mehr Leistung als mit einer 4090.
Ja, die Lücke wird halt kleiner,
Genau, also
vielleicht.
deswegen war dann auch die Frage, okay, was leisten die denn, wenn sie ungefähr gleich spezifiziert sind, was die Leistungsaufnahme angeht? Auf der einen Seite bei 450 Watt, also 4090 Stock, aber auf 450 Watt eingeschränkt. Und bei der 5090 quasi auch Stock, aber mit dem Unterschied, dass wir sie auf 500, 450 Watt runtergeholt haben, denn eigentlich wäre sie ja bei 575.
Ja.
Und der Unterschied sind 17%. In diesem UHD-Vergleich mit Rasterizer, wir erinnern uns, wir hatten da eigentlich
24.
26.
Ja,
24,
24, ja.
24, 26 war nur nativ, du hast
Ja.
recht, ja. Das heißt, ich sehe es ja hier auch, steht ja direkt darüber eigentlich. Das heißt, von diesen 24% bleiben noch 17 übrig, wenn wir das auf die TDP der 4090 runterholen. Jetzt kann man argumentieren, die 4090 bei 450 Watt, das hat man, wenn man ein bisschen klug war, nicht gemacht, sondern sie auf 350 Watt eingeschränkt.
Ja, 2%, ja.
Ja, weil man nur 2% verliert. 350 ist mit der 4090, mit der 5090 jetzt nicht drin. Aber jetzt würde ich einfach mal ganz frech sagen, wenn wir mit 350 Watt 2% verlieren von den 450 Watt der 4090, dann haben wir die 4090 bei 400 Watt. Vielleicht bei 1% weniger im Vergleich zu den 450.
Ja.
Und wenn man das mal so rechnet, dann wäre die 5090 bei 400 Watt nur noch 13% schneller. Also da wird dann auch deutlich, warum Nvidia diesen Schritt gehen musste, die Leistungsaufnahme bis ans Äußerste zu erhöhen, weil die Mehrleistung der Generationensprung sonst halt noch mickriger gewesen wäre.
Aber jetzt kann man ja übertakten. Und das ist jetzt der letzte Aspekt und dann kommen wir zum Fazit. Und ich setze mich noch mal gerade. Ja, man kann die Grafikkarte übertakten. Man kann das Power Target um 25 Watt anheben auf 600 Watt, wobei es in der Regel ja eh nicht, also oder in dem überwiegenden Spielen im Parcours war es ja nicht der Hinderungsgrund, dass die Grafikkarte höher getaktet hat. Und Wolfgang konnte aber auch, um der Grafikkarte in den Szenarien, wo sie nicht höher takten wollte, obwohl sie nicht im Power Target hing, ein Offset von 228 MHz zu teilen, mitgeben, bevor es dann zu Abstürzen gekommen ist. Dann lief sie maximal mit 2983 MHz. Und da war das Ergebnis, dass er 5% Leistung nochmal freischalten konnte. Ja,
Ja, also
5% sind 5%, aber.
ich finde diese OC-Vergleiche halt immer schwierig, weil man halt häufig vergisst, dass man die Karte, mit der man vergleicht, ja auch übertakten kann. Die 4090 ist jetzt auch kein OC-Monster oder sowas. Wie gesagt, die wird eh schon oberhalb des Sweet Spots betrieben. Aber tendenziell ist da, glaube ich, ein ganz bisschen mehr als 5% machbar. Also ich habe Tests gesehen, wo man eine OC-Karte auf 10% hochbekommen hat. Im Zweifelsfall geben die sich aber nicht viel, denn es ist, wie gesagt, eine sehr ähnliche Architektur auf einer sehr ähnlichen, wenn nicht sogar der gleichen Fertigung, dass wir hier also ein vergleichbares Verhalten haben werden bei Übertaktung, und was die Grenzen angeht, war absehbar, und so zeigt es sich jetzt halt auch.
Ja. Ja. Gut, haben wir das Thema auch noch abgehakt. Ein letztes hätte ich fast verschwiegen, will ich aber nicht. Hier und da kam ja schon mal das Treiber-Thema zum Sprache. Wir hatten, oder auch da wieder Wolfgang, mit Fehlern zu kämpfen, die wir so einfach nicht kennen von NVIDIA. Also in der Regel gibt es dann irgendwann endlich den Treiber, manchmal vor oder nach dem Testmuster. In dem Fall gab es den Treiber, bevor die Founders Edition bei uns gewesen ist, wo man dann ja erstmal aufatmet, weil oftmals bedeutet Hardware haben ja nicht, dass man loslegen kann. Aber es gab halt einfach neben diesen ersten Stolperstein in den AI-Benchmarks, wo sich einfach nichts getan hat, weil die Software noch nicht bereit ist, wirklich auch Probleme. Zum Beispiel, dass die Grafikkarte wiederholt nicht über 765 Megahertz takten wollte, und der Schuldige war im Endeffekt, was heißt der Schuldige? Der Schuldige muss ja der Treiber sein, weil andere NVIDIA-Grafikkarten das Problem nicht haben. Herausgekommen ist dann, dass das immer der Fall war, wenn Ubisoft Connect im Hintergrund lief, was ja auch eine GPU-beschleunigte Oberfläche hat und irgendwie dazwischen gehakt hat. Dann wollte die Grafikkarte einfach nicht höher takten. Oder Wolfgang macht viele der Auswertungen, die dann auch protokolliert werden. Dafür nutzt er dann auf dem Testsystem LibreOffice. Und bei der Nutzung von LibreOffice hat halt nur auf der RTX 5090 dann der Bildschirm geflackert. Das sind jetzt keine Probleme. Wir hatten keine abstürzenden Spiele. Wir hatten keine Grafikfehler. Aber das sind so Kleinigkeiten, die wir dann doch mal auch angesprochen haben im Artikel, weil es halt einfach absolut untypisch ist für NVIDIA-Launches.
Vor allem, wenn man mit solchen banalen Alltagsprogrammen schon Probleme hat, in so einem begrenzten Umfang, dann legt das ja auch den Schluss nahe, dass es mit vielen anderen Programmen vergleichbare oder ähnliche Probleme
oder
geben
sowas
könnte.
Wie, ich meine, Ubisoft Connect nicht, ne? Ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also das ist, nee, ja, wie sich sowas dann einschleicht, wissen wir auch nicht. Wir programmieren keine Treiber. Wir haben dann auch NVIDIA informiert, und es gab dann ja auch einen Workaround, Ubisoft Connect zu schließen, wobei das dann bei den Ubisoft Connect Benchmark-Titeln dann auch immer nicht ganz trivial ist, wie man dann an seine Clouds. Aber ja. Fazit, Fabian. Viel gesprochen. Viel analysiert.
Also ich weiß ja sowieso nicht, ob wir nicht vielleicht schon die Hälfte der Hörer verloren haben, als wir das erste Mal gesagt haben, dass es halt eben nur 20, gut 20, vielleicht auch weniger Prozent vorangeht. Denn ich denke, dass ist für die allermeisten, die diesen Test oder die auf diese Grafikkarte gewartet haben, ernüchternd, wenn nicht sogar enttäuschend. Man hätte mehr gehofft, auch nach den letzten Leaks noch, als gut 20%, beziehungsweise mit realistischer Raytracing-Performance vielleicht auch mal ein bisschen mehr, wobei, wenn dann wieder DLSS kommt, auch noch mal ein bisschen weniger, vielleicht runter auf 10. Also egal, ob wir jetzt über 10 oder 20 oder vielleicht Richtung 30% gehen, es ist im Endeffekt nicht das, was wir von einer neuen Generation an GeForce-Grafikkarten über das letzte Jahrzehnt gewöhnt waren. Es liegt deutlich unterm Schnitt, und es ist vielleicht eher so, als wäre das hier jetzt eine RTX 4090 Super.
Eine ordentliche Super.
So, eine Super, so wie wir das.
Aufnahmezuschlag.
Ja, also ja. So wie wir das von der 4070 Super oder der, was war das vorher, 2070, 2060 Super. Also es gab ja schon diese Super-Modelle durchaus, wo wir 20% mehr Leistung haben und mehr VRAM. Hatten wir auch schon. Es kommt nicht weit darüber auf jeden Fall. Ne? Also es verschwimmt hier so ein bisschen. Es schreit auch ein Stück weit sehr hart nach Stagnation oder sogar Rückschritt, gerade wenn man die Energieeffizienz anschaut. Das mit dem Stromverbrauch würde ich jetzt auch eher unter Rückschritt verbuchen, wenn man sich anschaut, was das Ding verbraucht. Aber das ist meine persönliche Aufnahme. Andere mögen das vielleicht als Fortschritt verbuchen, dass man jetzt so viel Watt abführen kann.
Ja, das weiß ich gar nicht,
aber
es vielleicht nicht so wichtig einstufen.
Oder es gar nicht, genau. Aber ja, also ja. Das ist aus der Perspektive Ernüchterung. Es gibt das Potenzial, dass diese Architektur sehr gut altert, wegen ihrer zahlreichen neuen Features und Implementierungen auf Hardware-Ebene, die halt eben in der Zukunft AI-Workloads erlauben. Auch hier lässt sich dann wieder die Analogie zu Turing ziehen. Aber das wissen wir nicht. Das bleibt abzuwarten, ob das passiert, wann das passiert, inwiefern das passiert, ob es dieser Generation dann tatsächlich zugutekommt. Müssen wir abwarten, aber...
Ja, ich sehe es wie du. Also es ist die absehbar für die nächsten 2, 2,5 Jahre schnellste Gaming-Grafikkarte mit dem wahrscheinlich größten Speicher und dem krassesten Feature-Set. Es war die Erwartung vieler, dass Nvidia auch als diese TDP-Angaben kursiert haben, ob das denn wirklich sein kann und der große Chip und so weiter und so fort, dass sich Nvidia quasi an dem absurden Schritt der 4090 irgendwie probieren wird, messen zu wollen oder zu messen und da vielleicht noch mal so ein Ding um die Ecke kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was zwar zuletzt nicht mehr realistisch war und auch nicht mehr nach dem Nvidia der eigene Non-DLSS 4 Multi-Frame-Generation-Benchmarks gezeigt hat, aber was jetzt den einen oder anderen wirklich enttäuschen wird, ja, die 4090 war schon eine Ausnahmeerscheinung über die letzten Jahre und die hatte
so wie die 1080 Ti, also es ist nicht da.
Ja. Trotzdem war das halt krass, aber es kommt, die neue Generation kommt halt in Sachen Rohleistung nicht im Ansatz daran. Ein Aspekt haben wir noch nicht angesprochen, es gibt ja TimeSpy, SteelNomad, also synthetische UL-Benchmarks, da legt sie um 50% zu. Da werden wir die Tage auch unsere Ranglisten aktualisieren. Das ist für mich noch so eine Sache, wo ich mich halt auch wieder frage, Stichwort Auslastung, Treiber, Full Raytracing, der geringe Wachstum. Gibt's da irgendwas, was Nvidia noch machen kann? Ich meine, in der Regel passiert da nicht plötzlich viel. Aber irgendwas scheint doch da in manchen Anwendungen nicht zu laufen. Man darf aber auf sowas einfach nie hoffen. Und insofern wir jetzt ein neues Flaggschiff, was in der Rohleistung wirklich einen sehr kleinen Sprung gegenüber dem Vorgänger hinlegt und dafür zwar einen super Kühler mitbringt, aber der muss auch mit 575 Watt Abwärme zurechtkommen. Auf einem Chip, der auch im Leerlauf und bei der YouTube-Wiedergabe in Sachen Energieeffizienz und absoluten Verbrauchrückschritte gemacht.
Ja, genau. Also gerade, also ich bin ja dann auch wieder jemand, der sagt, ich will nicht mehr verbrauchen. Es wird halt auf 250 Watt limitiert und dann muss das Modell halt schauen, wie weit es kommt. Gerade für die Fraktion, die sagt, sie will mehr FPS pro Watt, gibt es halt keinen Upgrade-Pfad, diese Generation. Also ich sehe auch nicht, wie die kleineren Grafikkarten da dann sonderlich effizienter werden sollten. Oder für diejenigen, die sagen, ich möchte mehr FPS pro Euro, denn auch das ist etwas, was diese Grafikkarte de facto nicht liefert. Ich meine, wir haben jetzt hier das Preis-Leistungs-Rating, das FPS pro Euro-Rating, wo sie deutlich besser abschnittet als die 4090, was ja nur daran liegt, dass die 4090 seit Monaten immer schlechter verfügbar ist.
Ja.
Aber wenn man sich den Preis anschaut, den die 4090 noch vor einem halben Jahr oder sowas hatte, dann hat sie den ein besseres FPS pro Euro-Verhältnis als die 5090. Ne?
Und ich denke, da sieht man ja auch, was Nvidia, dass sie das ja gesehen haben. Also die 4090 schon im November, Gerüchten zufolge, nicht mehr an OEMs zu verkaufen, beziehungsweise die Chips und die GPUs inklusive der Speicherchips, das wird ja als Bundle verkauft. Und den Preis der verbleibenden Ware sukzessive derart drastisch nach oben zu treiben, zeigt ja, dass sie wussten, dass der ein oder andere dann, nachdem er 2 Jahre gewartet hat und sich keine 4090 gekauft hat und sich schon 2 Jahre geärgert hat, dass er sie nicht als FE am Anfang bekommen hat, was halt einfach keiner geschafft hat, dass der dann jetzt nach der 5090 doch sagen würde, ach ja, ist nochmal schneller, Multi-Frame-Generation, Neural Shader, irgendwie zukunftssicherer, aber ich spare mir das Geld und hole mir für 1600 Euro eine 4090.
Genau, also, und das ist jetzt der nächste Aspekt, dadurch, dass die 4090 jetzt nicht mehr verfügbar ist, aber sie theoretisch für den Stand jetzt meiner Meinung nach die bessere Grafikkarte für Spieler ist als eine 5090, haben wir, und das ist jetzt ganz drastisch, aber es ist de facto die Situation, ist das Bild für Grafikkarten schlechter im High-End-Segment, als es das noch vor einem halben Jahr war. Denn ja, die 5090 ist, wenn man so will, die bessere Grafikkarte. Sie kann mehr. Aber gerade in diesen limitierenden Szenarien halt eben nicht so viel mehr, dass es sich da jetzt lohnen würde, gemäß UVP 400-500 Euro.
Ja, 380
gemäß,
Euro mehr.
Aber die Marktpreise, die wir dann auch zuletzt hatten, und ich bin mal gespannt, was die Custom Designs der 5090 kosten werden, denn das wissen wir auch noch nicht. Gerüchten zufolge reden wir ja auch von einer sehr begrenzten, einem sehr begrenzten Angebot über die ersten Monate. Ich sehe es schon wieder, dass wir da Custom-Design-Preise von Richtung 3.000 € und drüber haben werden. Da wäre es für Spieler besser gewesen, man hätte einfach die 4090 im Portfolio gelassen. Denn 24 GB reichen eh, bei der Rohleistung geht es nicht viel voran, vor allem nicht, wenn man das in einem akzeptablen Verbrauch haben will. Für mich ist es insofern, was das Angebot am Markt angeht, ein Rückschritt. Aber ein Rückschritt, mit dem wir jetzt vermutlich für die nächsten 2 bis 2,5 Jahre leben müssen. Ich will noch gar nicht mehr ausmalen, was das für die kleineren GeForce 50er bedeuten wird. Wenn wir da ähnliche Rückschritte haben, dann Postmahlzeit. Ich weiß
Ja.
auch nicht, was das jetzt für die Spielentwicklung bedeutet, denn normalerweise wird Computergrafik ja immer besser, weil die Hardware auch immer besser wird. Ob wir da jetzt dann auch einfach 2,5 Jahre Stagnation haben werden oder ob die Grafikkarten einfach alle aus ihrem letzten Loch pfeifen werden, ich weiß es nicht. Meine Prognose wäre dementsprechend auch, dass die Gebrauchtpreise der 4090 jetzt erstmal sehr stabil bleiben oder sogar noch
Ja.
steigen werden. Generell glaube ich, dass man, wenn man eine RTX 40 mit 16 GB oder mehr hat, also auch die 4070 Ti und die beiden 4080er mal mit inbegriffen, dass man keinen Upgrade-Pfad hat. Auf der einen Seite nicht schlimm, weil man noch sehr gut dasteht, weil es halt eh nicht viel vorangeht, aber auf der anderen Seite halt schade, denn die einzige Option, die man kaufen könnte, wäre die 5090, aber das ist meiner Meinung nach absurd. Vor allem, wenn man nicht schon einen 9800X 3D und einen 240 Hz OLED hat, mit UHD, dann ist es komplett absurd, aber selbst dann ist es ein riesiger Batzen Geld für wenig Fortschritt. Und gerade wenn man aus der Konstellation mit einer 4090 kommt, was macht man dann? Weil das Upgrade lohnt sich wirklich nicht. Also das würde ich niemandem nahelegen, von einer 4090 auf eine 5090 zu gehen. Das ist
Ja, nun haben wir ja
so.
natürlich auch immer nicht die Inhaber, die noch die letzte Generation haben. Das sind dann ja auch immer Vergleiche, die Hersteller anstellen und die sind sicherlich auch zutreffend. Nicht jeder upgradet jede Generation, auch wenn mittlerweile 2 oder 2,5 Jahre vergehen. Und dann sind wir wieder beim Thema. Dann bleibt mir eigentlich nur die Wahl, die 4090 zum Preis der 5090 zu kaufen. Und gut, dann kann
Ist
man
ja
sich
zwischen
noch über den,
teuer neu.
ja, oder sogar für mehr Geld. Wenn man aus der Perspektive blickt, dann. Ja, wäre das Angebot vor einem halben Jahr wahrscheinlich auch besser gewesen. Natürlich.
Ja.
Aber ja, ich sehe es wie du. Also, das ist das neue Flaggschiff. Mit Speicher wird man keine Probleme haben. Klar, wer jetzt AI macht, wenn die Software erstmal passt, auch da wieder Speicher. Da wird ja um jedes Gigabyte VRAM wird da gekämpft, sage ich mal. Wahnsinnssache. DLSS 4 Multi-Frame Generation, wenn du 240 Hz OLED hast und dann wird das die Karte sein, mit der du sowas machen kannst in UHD oder
Also
in
die Grafikkarte ist ja
QHD.
nicht schlecht, ne? Es ist ja die
Aber
beste
ja.
Grafikkarte, die auf dem Markt ist. Nur ist sie halt teurer, als sie gut und besser ist. Und vor allem ist sie nicht viel besser als das, was wir bisher schon hatten. Und vielleicht aktuell, je nachdem, was man macht, quasi gar nicht.
Ich glaube, dabei, Fabian, belassen wir es für heute einfach. Wir haben einen
Ja.
Riesenartikel online. Wolfgang hatte auch noch mal ein, ach, ob's von, doch, bestimmt auch ein fundierteres Fazit da niedergeschrieben. Da wird es wahrscheinlich, wenn dieser Podcast online geht, ein bisschen nachdem der Test online gegangen ist, schon 1000 Kommentare geben. Da gibt es auch eine Umfrage dazu, wie euch die 5090 jetzt übermannt hat. Hat sie eure Erwartungen überfüllt, erfüllt, übererfüllt, erfüllt, nicht erfüllt, nicht ganz erfüllt und so weiter und so fort. Wir sehen, wie es weitergeht nächste Woche, aller Voraussicht nach, Fabian. Denn die Gerüchteküche besagt ja, dass am 23., nein, das ist heute, am 29. Januar, das NDA auf Tests der 5080 Founders Edition und Modellen, die zum UVP von 1169 € verkauft werden, fällt, bevor dann am 30. Januar die 5090 und die 40, die, ach, die 5080 in den Handel kommen und auch die teureren 5080 Modelle getestet werden dürfen. Gebt uns gerne Feedback zu diesem Podcast, gebt uns weiter Likes, gerne auch Kommentare. Und jetzt kommen wir noch. Bevor ich es jetzt fast vergessen hätte, Fabian, wir müssen noch die
Ich
Tassen
hätte dich,
verlosen.
ich
Wir
hätte
müssen
dich,
noch die Tassen verlosen.
genau.
Und zwar damit schließen wir jetzt. Und ich habe vorhin mit Random.org die Anzahl der Kommentare, die es auf die letztwöchige Podcast-Folge gegeben hat, reingeschmissen und mir Kommentarzahlen ziehen lassen. Ich kann kundtun, dass auch ich unter den Gewinnern gewesen bin, denn ich habe da auch einen Kommentar abgegeben. Ich habe dann aber nochmal gezogen.
Und also rein theoretisch wäre ja auch nicht jedes Kommentar teilnahmeberechtigt gewesen.
Ja, ich habe auch einen gezogen, der nicht die Anforderungen erfüllt hat. Also ich musste zweimal neu ziehen. Aber sich dazu geäußert, warum und wie er Podcasts hört, nämlich den CB-Funk-Podcast von uns, haben Sleeps mit 3Z am Ende, Spätzle mit Soß mit Doppel-O und SZ.
Sehr und gut.
Wernef mit 3W am Ende. Und ich schreibe euch im Nachgang der Veröffentlichung dieses Podcasts auch kurz nochmal per PM an. Herzlichen Glückwunsch, die Tasse geht euch die kommende Woche.
Jetzt habe ich gar keine Tasse hier stehen, jetzt könnte ich sie sonst für schön,
ja, mir noch
schön draußen Schluck nehmen.
Ich habe heute auch noch eine Tasse meiner Frau hier stehen und die zeige ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, Fabian, sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Test der 5080 Founders Edition, gehe ich einfach mal von aus.
Ich bin gespannt, aber vor allem mit Sorge blicke ich darauf.
Ja, na dann, bis dahin, genießt das Wetter, bleibt gesund. Ciao.
Schönes Wochenende, tschüss.